Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier an einem Freitagvormittag an meinem Schreibtisch. Die Sonne knallt in mein Zimmer und durch die Linse meines MacBooks blicke ich nach Augsburg und da grinst mich ein Erdeker an. Moin.
Yo, moin, was geht? Servus.
Wir haben gerade schon geklärt, es gibt so ein mystisches Geräusch bei dir im Hintergrund oder gab es bis eben. Ich dachte, es sei ein Staubsauger oder Verkehr oder so, es war aber dein MacBook-Lüfter.
Ja, das ist einfach mein MacBook-Lüfter. Ich habe so ein 2011er MacBook, das ich auch geschenkt bekommen habe. So. Und genauso wie sich der Lüfter anhört, sieht hier quasi auch die Tastatur und alles aus. Also das ist richtig abgefuckt so, aber weißt du selber, MacBooks sind krass teuer so und ja, muss ich mir in naher Zukunft mal ein neues zulegen vielleicht so, aber jetzt, ich komme damit noch klar. Aber das Krasse ist auch so, wenn ich Demos aufnehme irgendwie, dann fragen die Produzenten auch immer so, Dicker, was geht da so bei dir im Hintergrund ab? So, wir hören da die ganze Zeit was. Ich so, was hörte ich? Ich höre überhaupt nichts so, weil ich mich eben an dieses Geräusch schon so krass gewöhnt habe.
Das ist dieser Lo-Fi-Sound, von dem alle sprechen, glaube ich, ne?
Ja, ja, genau. Das ist so das Vinyl-Crackle im Hintergrund, so, das ich noch dazu mit eingebaut habe.
Ja, das ist ein Signature-Sound wahrscheinlich, so ein...
Genau.
Dieser Erdeka, der hat immer so ein angenehmes Knistern im Hintergrund. So.
Hat sich so ein bisschen an wie so ein Feuerprasseln. So leicht.
Macht alles noch einen Ticken romantischer, ne?
Ja, geil. Noch organischer. Ja.
Wir sprechen hier, weil du ein Album herausbringst oder schon zu zwei Drittel herausgebracht hast, eigentlich. Mhm. Und ich habe in deiner Insta-Story gesehen, dass du gestern deine CD in der Hand gehalten hast zum ersten Mal jetzt vom neuen Album.
Genau, ja. Ja.
Und ist sie schön geworden?
Ja, es ist Hammer geworden. Ich habe die, ich kannte sie ja schon, weil ich sie eigentlich komplett selber, bis auf das Cover, habe ich sie komplett selber wieder vom Artwork designt so. Aber es ist dann natürlich noch geiler, wenn man sie dann wirklich vor sich liegen hat und nicht irgendwie als PDF-Dokument irgendwie per V-Transfer irgendwie rausschickt. Also Hammer, Hammergefühl. Ich habe mich ja erst so ein bisschen dagegen gesträubt, so eine CD zu machen, weil, also wenn ich von mir ausgehe oder wenn ich so in meinen Freundeskreis schaue, so da verwendet eigentlich keiner mehr CDs, so es hat keiner mehr einen CD-Spieler, alle haben ihr CD-Laufwerk beim Laptop so umfunktioniert in Festplattending oder so, aber dann gibt's tatsächlich echt noch Leute, die halt gesagt haben so, ey, eine CD wäre schon geil, zum Beispiel meine Eltern, die würden sich jetzt noch eine CD anhören irgendwie und deswegen habe ich gesagt, mach mal so ein paar limitierte Stückzahlen so davon. Genau, aber jetzt bin ich ganz glücklich darüber, dass ich mir wieder was in den Schrank
stelle. Ja, das konnte man auch so ein bisschen bei, ich weiß gar nicht, wo war es, ich glaube bei Facebook nachlesen oder nachvollziehen, dass es erst gar nicht geplant war, eine CD zu machen, aber dann die Nachfrage dann doch da war.
Genau.
Ich kann es voll nachvollziehen, weil ich benutze selber, also ich höre auch keine CDs mehr. Ich habe eine Playstation und irgendwie ein externes Laufwerk, so, worauf ich das abspielen könnte, ja. Aber ansonsten auch eigentlich nur Streamingdienste und Platten. Platten habe ich so.
Ja, voll. Also Platte war mir auch halt sehr wichtig, so weil ich halt auch, ich bin ein großer Plattenliebhaber, also ich habe jetzt nicht so krass viele Platten zu Hause, aber ich, dadurch, dass ich halt auch auflege, so kaufe ich mir halt meistens Platten auch irgendwie, weil ich, ja, ich finde es geil, wenn eine Platte ein geiles Cover hat oder der Sound von der Platte ist einfach mega geil so und eigentlich war ursprünglich mal gedacht, eben nur eine Platte zu machen, so als physisches Medium irgendwie und naja, jetzt gibt's halt noch eine CD dazu für die Leute, die Bock drauf haben.
Ja, ist ja auch generell irgendwie ein sehr moderner Ansatz, ne? Also fast keine CD, sage ich jetzt mal, gehabt. Und die Platte gestückelt in drei Phasen, nämlich. Also die Platte heißt übrigens Solo, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Am Montag, also am 12. März, ist sie, glaube ich, komplett dann, ne?
Genau, dann sind alle 15 Tracks am Start.
Genau, Phase 1 kam im Januar heraus, jetzt vor kurzem Phase 2. Und die Phase 3 folgt dann. Warum genau hast du dich denn eigentlich dazu entschieden, die in gestückelt herauszubringen?
Also das war vorher eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte irgendwann 15 Tracks am Start so und sind mehr Tracks, als ich bisher immer auf meinen Alben hatte. Meistens waren es eben so 12, 13 Tracks. Und ich kenne es von mir selber, wenn irgendwie jemand ein Album rausbringt so und dann checke ich erstmal bei Spotify oder so, es muss ich erstmal ewig lang runterscrollen, bis es ein Ende hat. Meistens sind dann auch noch Instrumentals dabei, so dann hört diese Playlist ja überhaupt nicht mehr auf, so. Und ich dachte mir, ich will die Leute halt auch nicht überfordern damit, so. Ich würde denen gerne einfach immer so stückweise die Tracks geben, damit die die richtige Aufmerksamkeit bekommen, sage ich mal, und damit die Leute sich die Tracks so in Ruhe anhören können irgendwie. Und ja, als ich die 15 Tracks halt eben da am Start hatte, waren es eben 15 Tracks, dann waren die ja auch noch komplett unterschiedlich so. Also es ist sehr ja, vielseitig von den Beats und aber auch vom Inhalt her und so. Und da dachte ich mir einfach so, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie gut staffeln oder wie kann ich es schaffen, so dass jetzt nicht der Track nach dem Track kommt und es ist komplettes Wirrwarr. So, und dann habe ich mir irgendwann am Ende überlegt, die passen zusammen, die passen zusammen, die passen zusammen. Das ist ganz geil. Okay, dann checken wir das einfach mal aus und ja, spalten die Platte eben auf. So, und ich finde es einfach ganz cool, dass man jetzt auch nicht nur ein Album dann rausbringt an einem Tag und dann ist erstmal so Ding, sondern ich habe quasi diese Release-Strategie dann so ein bisschen als Promo-Phase
Ja,
halt dann auch
diese
gleichzeitig genutzt, dass man irgendwie länger im Gespräch ist mit so einem
genau,
Album
man hat ja
irgendwie.
sonst häufig diese klassische Deutschrap-Promo-Phase, die irgendwie wochenlang andauert und dann auf einmal nach einer
Ja.
Woche einfach verpufft ist. So, das Album ist draußen, so, ich habe jetzt erstmal Feierabend, Urlaub und ich schaue mal, was damit
Ja.
passiert, aber meine Arbeit ist getan, so, das ist ja häufig der Fall.
Ja, meistens ist ja so immer irgendwie. Also Standard einfach irgendwie drei Videos so oder vielleicht vier Videos, aber das letzte dann noch irgendwie nach Release
Ja.
irgendwie. Und ich weiß nicht, bei mir ist halt immer so, wenn ich jetzt irgendwie keine krasse Idee für irgendeine Promo-Geschichte habe, so ich habe auch keinen Bock irgendwie so Promo-phasenmäßig so Comedy oder irgendwas zu machen. So mir geht's halt tatsächlich einfach nur um die Musik so. Klar, Videos sind immer nice, weil ich die auch immer mitkonzipiere so mit den Videoleuten, aber ich wollte das einfach irgendwie. Ja, das Konzept hat mir dann irgendwann schon zugesagt, so wie ich es mir ausgedacht
Ja,
habe.
ich habe auch irgendwie gefühlt in den letzten Wochen schon richtig häufig darüber gesprochen, also über verschiedene Release-Wege, Art und Weisen und so weiter. Ich habe mich zum Beispiel relativ lange mit A zum J unterhalten, der ja auch auf deiner Platte ist, der ja seine Raum-Playlist rausgebracht hat, also eine Playlist statt Album, das irgendwie die Playlist wurde immer wieder gefüttert oder wird sie immer noch. Und ja,
Ja.
das ist gar kein Ende so richtig in Sicht. Teezy hat auch, mit dem habe ich mich letzte Woche unterhalten. Der bringt jetzt im August, also das Datum steht zumindest im August, fest ein Album raus und möchte aber fast jedes Single, glaube ich, vorher rausbringen. So als einzelne Single bei Spotify. Und das Datum ist auch noch
Ah,
flexibel
okay.
des Albums, meinte er. Wir schauen einfach mal, ob es früher oder später rauskommt. Je nach.
Ja, krass. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich kenne auch noch jemand, der das machen will, so, aber bei dem ist halt eher so dann der Gedanke so, ja, wieso soll er ein Album machen, wenn er vorher schon checkt, so, also jetzt im Worst Case, dass die Songs gar nicht so krass ankommen, weißt du, ich meine? Also da werden halt einfach Songs released irgendwie, dann schaut man halt so, wie läuft es irgendwie und dann kann man ja immer noch am Ende entscheiden, ist es jetzt ein Album oder baller ich nur ein paar Singles
Ja.
raus, also. Es ist krass, wie sich das ändert, so. Also, ich finde eigentlich das Albumformat immer noch
Ja.
cool, so, weil ich halt einfach das von früher kenne, so, wenn ich mir ein Album gekauft habe, irgendwie bei Mediamarkt oder was weiß ich, so, dann habe ich mich voll drauf gefreut, habe mich dann zu Hause hingesetzt, fand es einfach geil, habe mir das durchgehört irgendwie. Deswegen wollte ich das halt nicht ganz missen, so. Also, so eine Playlist-Ding finde ich auch super, wie er
Ja.
es gemacht hat, A zum J. Aber ich wollte immer noch, dass das halt das Ganze unter so einem Albumstern halt einfach irgendwie auch steht,
Ja,
so.
also
Das
wenn ich
fand
so
ich
drüber
ganz geil.
nachdenke, das, was mir so wirklich irgendwie im letzten Jahr oder so im Gedächtnis geblieben ist oder was ich wirklich mochte, es waren dann auch ganze Alben. So, und, ne, also
Voll.
einzelne Singles sind
Ja.
natürlich immer geil, so wenn man sie mag und feiert,
Ja.
aber dann möchte ich irgendwie doch mehr haben von einem Künstler. So.
Ja, voll. Ich meine, so ein Album kann sich ja dann natürlich halt auch so, das hat ja dann so einen kompletten Vibe irgendwie. Das ist halt wie eine Story irgendwie so. Und ich finde, das kann man halt eben echt nur in so einem Album-Ding erreichen. So eine Single ist immer cool so, aber so ein Album braucht ja auch ein bisschen Zeit, sich irgendwie aufzubauen irgendwie. Und das finde ich halt immer noch geil, wenn man es schafft, einfach über mehrere Tracks dann dem Ganzen irgendwie so ein rundes Ding zu
Ja,
verpassen. Ja.
was ich mich gefragt habe, weil, also ich habe mich da eine Zeit lang mal ein bisschen mit beschäftigt, so wie werden Streams und also bei Spotify, Apple Music und Co. eigentlich abgerechnet für die Charts dann am Ende und sowas. Weißt du, wie das bei dir überhaupt gezählt wird? Also wenn das Album jetzt Stück für Stück rauskommt, also ich meine mal, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, man mag mich berichtigen, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, ein Album muss 12 Tracks haben, um für die Charts gezählt werden zu können bei Spotify und Co. Mhm. Und dann werden die Streams werden zusammengezählt und die zwei erfolgreichsten Tracks werden, glaube ich, abgezählt oder so, damit es fair bleibt, falls man eine überkrasse Single hat oder so, die auf dem Album ist. Ich weiß es gar nicht.
Boah. Ich habe auch einfach da so gar keine Ahnung einfach so, weil das ist diesmal alles anders. Es ist klar so, wenn du irgendwie jetzt eine Box verkaufst über Amazon oder eine CD so, da ist klar, wie das dann funktioniert mit den Charts und über Umsatz und solche Geschichten, aber so wie das Ganze jetzt nur mit Streaming, klar bei mir, ich habe jetzt doch noch ein paar CDs und Platten, aber ich habe ehrlich gesagt so, da bin ich bis jetzt in meiner Musikkarriere immer noch nicht so ganz im Bilde, so wie das alles so funktioniert. Ja. So. Aber gut, dafür sind dann wieder andere Leute zuständig.
Klar, ist auch also keine ist wahrscheinlich Ahnung. Auch besser für die Musik, so wenn du nicht derjenige bist, der sich da Tag und Nacht mit auseinandersetzt.
Also was ich natürlich schon mache, so das habe ich auch erst dieses Jahr gecheckt. So, ich habe dieses Jahr Spotify erstmal richtig ausgecheckt. Mhm. So vor war das halt für mich einfach nur so ein Ding, wo ich halt selber Musik gehört habe und wusste halt, okay, ich habe da auch einen Künstler-Account, so, aber ich habe dann erstmal, Alter, es gibt eine Spotify for Artists-App, so, okay, krass, da kann ich meine Playlisten bearbeiten, da kann ich irgendwie Konzerte hinzufügen,
Merch und so weiter kannst du, glaube ich, auch alles verkaufen, ne?
Alles, so, du kannst halt auch so, was ich halt die ganze Zeit mache, so, ich check halt einfach so jeden Tag, es gibt so Livestreams, da bekommt man quasi direkt immer mit, wenn ein Track gestreamt wird, wird immer hochgezählt. Okay. Und bei einem iPhone 7, das ich jetzt gerade nicht mehr habe, so leider, weil ich es geschottet habe, hat es dann auch noch so einen Vibrationston gemacht und ich bin echt bei der ersten Phase so dran gesessen und immer so drr, 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 oh geil, Digga, boah, waren gleich 4 auf einmal. Ja, es ist schon lustig so auf jeden Fall. Aber Spotify ist halt einfach voll die Macht so, also da hat man sich jetzt halt einfach auch echt irgendwie so eine Art Monopol erschaffen, so irgendwie.
Ja, schon. Das ist auch spannend. Also ich plane jetzt auch irgendwie an die Börse zu gehen und mal schauen, wie Apple Music da dann irgendwie drauf reagiert. Und also Spotify schreibt ja selbst ja auch noch gar keine schwarzen Zahlen. So, das ist ja das Verrückte an der Geschichte, die irgendwie Monopolstellung. Aber also ich hoffe,
oder?
Weil sie halt so viel abdrücken müssen für Lizenzen und weiter an die Labels und damit die Künstler verdienen. Also ich hoffe.
Wobei, wenn man sich mal überlegt, die Künstler verdienen eigentlich gar nicht so viel. Ja. So.
Also ich glaube, den Großteil.
Also wenn du jetzt nicht so irgendwie 100 Millionen Klicks hast, so, dann ist halt so, ja, ist cool so, aber ja. Aber ich sehe Spotify tatsächlich gar nicht so als Geldmaschine an, so, oder beziehungsweise
würde ich
als
auch nicht so sehen.
Finanzielle Unterstützung für mich, sondern ich finde es halt einfach geil so, dass Leute die Möglichkeit haben, sich meine Songs reinzuziehen. Und wenn es ihnen dann gefällt, würden sie vielleicht auf mein Konzert kommen, so, aber diese Leute würden sich jetzt wahrscheinlich, wenn sie mich nicht kennen, würden sich jetzt keine CD von mir kaufen, so. Und so hat halt einfach irgendwie jeder den Zugang, so. Und wenn man mal ehrlich sind, verdient man ja hauptsächlich an Live-Geschäften, an Tour und Merch, und das spielt dem Ganzen, finde ich, ganz gut mit rein, so. Dass die Musik dadurch so ein bisschen an Wert verliert, so meiner Meinung nach, das ist irgendwie klar, finde ich, so, aber man muss sich natürlich auch immer so ein bisschen an den Zeitgeist richten, so, und an den Trend, sag ich mal, was das
betrifft. Ja, klar. Aber ich persönlich habe durch Spotify schon so viel Musik für mich entdeckt, so, die ich wahrscheinlich vorher einfach nie gehört hätte, oder was heißt gehört hätte, aber ich hätte sie nicht gefunden, so, oder es hätte ewig gedauert.
Das ist super krass.
Es gibt aber.
Ja, ich war früher. Ja.
ich wollte gerade sagen, es gibt aber auch einen Rapper, Mahomi heißt der. Wenn ich ihn, also okay. ist ein Ami. Ich weiß gar nicht allzu viel über ihn, aber er ist mit Earl Sweatshirt und so weiter hat er zu tun und ist so ein, ist auf jeden Fall ein krasses Liebhaber-Ding, nicht großartig bekannt. Und der macht sich extrem rar mit seiner Musik und verkauft sie auf Bandcamp für wirklich Unsummen. Also ich glaube, er verkauft ein Album für $300 oder so. Und verkauft dann Vinyls für, was weiß ich, $1,000, ich denke mir die Zahl gerade aus, so, aber er hat halt eine Fanbase, die auch wirklich unbedingt seine Musik hören möchte, und er rechnet das dann so gegen, okay, wenn 3000 Leute für $300 mein Album kaufen, digital, so, dann brauche ich keine 2 Millionen Streams, so, weißt du?
Ja, krass, aber kaufen die das also dann auch so?
Also weiß man, funktioniert, das also er meint, ich habe mal irgendwie Zahlen gelesen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber ich weiß gar nicht, ob das dann so erstrebenswert ist. Und Ich frage mich halt auch, ob das funktioniert, wenn du halt dann nicht unbedingt den Rücken von Earl Sweatshirt oder so hast, wenn dann auf, was weiß ich, Pitchfork oder so, dann steht, dass Earl Sweatshirt das neue Mahomie-Album produziert und direkt Leute lesen und dann, ich meine, ich war auf seiner Bandcamp-Seite und es hat mich einerseits, habe ich so den Kopf geschüttelt, dachte so, ey Mann, warum? Und auf der anderen Seite hat es mich übelst getriggert, so, also hätte ich.
Ja, das ist krass, über was man halt heutzutage einfach so releasen kann. Also ich meine, ich kenne es von den ganzen Techno-Songs so, da es gibt ja da diese Plattform Beatport zum Beispiel. Es gibt auch viele Leute, die halt einfach diese Plattform umgehen wollen. So, das ist für die auch so ein bisschen wie das Spotify für Techno-Leute irgendwie so. Und die releasen halt auch straight nur über Bandcamp so, verkaufen es da selber oder halt irgendwie Platten so,
Ja.
und die wollen auch immer irgendwie weg von dem ganzen Zeug. Das ist schon irgendwie krass so, also was da. Ja, mittlerweile gibt es halt irgendwie so, jeder hat jede Möglichkeit, irgendwie seinen Scheiß rauszuhauen. So. Aber was ich lustig finde, was du noch gemeint hast, so mit Künstler entdecken, kann mich noch erinnern, früher war ich halt so in YouTube
Ja, ich
unterwegs und
auch.
habe da irgendwie neue Künstler so für mich entdeckt. Ich war da stundenlang gesessen, bin dann von einem ins Tausende gekommen. So. Und jetzt finde ich diese Funktion da super geil mit ähnlichen Künstlern bei
Meinst du
Spotify
den Mix der
oder
Woche?
keine Ahnung. Nee, den checke ich gar nicht aus. Das ist cool,
Anhand
oder?
deiner Hörgewohnheiten entwickelt so ein Logarithmus für jeden Montag schlägt er dir 30 neue Songs vor.
Ach krass, und wo finde ich die?
Ich glaube unter Browse und dann unter deinem Mix der Woche irgendwo. Oder
Ach
empfohlen für dich
scheiße,
oder
Alter,
so.
wir machen voll die Werbung für
Ja,
Spotify
fällt
gerade.
mir auch
Eigentlich
auf.
müssen
Und
wir
wir sind noch gar
Spotify
nicht auf
verlinken,
Spotify.
Alter. Scheiße. Die sollen mal was rausspringen lassen, Alter.
Also, man
Nee.
kann den Backspin Podcast übrigens neben SoundCloud, iTunes auch auf Deezer hören. Und auf YouTube.
Okay.
Ach ja.
Shoutouts an alle.
Wir sind hier Gott sei Dank nicht öffentlich-rechtlich.
Ah, perfekt.
Eine andere Geschichte, wir können es ja mal privat unter an Streaming-Möglichkeiten unterhalten. Dein Cover, ne? Ich dachte erst, weil du ja auch Mediengestalter bist, warst, ich weiß es gar nicht, ob du momentan neben der Musik andere Dinge machst.
Mach ich schon
Ja.
auch auf jeden Fall, ja.
Ich dachte erst, dass du dein Cover selbst gemacht hättest und dann habe ich aber letztens irgendwo gelesen, dass es Dominik Schumacher heißt er, glaube ich, gemacht hat. Da wollte ich noch fragen, ob das irgendwie, woher die Idee kam, das Cover so zu gestalten, weil ich es ziemlich nice finde. So, ich habe mich, ich habe,
Ist halt sehr
ja genau,
artsy.
sehr arty und irgendwie, als würde dein Gesicht irgendwie so aus Blei zerlaufen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ob es da irgendwie eine Inspiration gab oder.
Also, ich habe immer das Problem, so, wenn es darum geht, ein Cover oder einen Namen zu finden. So, Namen habe ich diesmal relativ fix gehabt, so, aber da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Cover ist halt immer so, ich bin immer super kritisch mit mir selber, und wenn ich jetzt so ein Cover mache irgendwie, dann komme ich da auch also da, weiß nicht, ich bin halt immer meistens nie zufrieden. So, wenn ich jetzt die CD bekommen würde, so, und da würde ich mir schon wieder denken, so, ah nee, taugt mir nicht mehr, so, würde ich jetzt anders machen. Ich kann da halt einfach nicht chillen, so, und ich kenne halt den Style von Dominik Schumacher so. Das Cover hat auch den Style, den er sonst auch irgendwie so fährt mit seinen Artworks, und den fand ich halt schon eben immer geil. Und dann dachte ich mir, hey, dann gebe ich mir diesmal einfach nicht den Stress, lass das jemand anders machen irgendwie. Und dann bin ich danach einfach damit zufrieden, so, weil ich dann sage, ey, das ist ein Kunstwerk von jemand anders, das für mich gemalt worden ist. So, da muss ich mir nicht mehr den Stress geben und die ganze Zeit da rumschauen und denken, so, das hätte man auch anders machen können, das hätte man noch anders machen können. Und ja, ich finde es geil, er hat so diesen abstrakten Style. Das wirkt auch so ein bisschen wie wie so Salvador Dali-Gemälde irgendwie, finde ich auch so. Sehr abstrakt. Und na, ich hatte bei meinen ersten Alben ja, stand halt eben nur ich vorne drauf in zwei verschiedenen Varianten. Da wurde mir halt gesagt, so, es ist cool für einen Deutschrapper oder für ein Deutschrap-Album so, wenn man den Rapper vorne drauf sieht so, sonst hätte ich eigentlich schon von Anfang an ganz anderes Zeug gemacht. Und da dachte ich mir halt, okay, so mein erstes Album irgendwie, dann folge ich mal diesen Regeln irgendwie. Aber diesmal dachte ich mir einfach so, hey, fuck it, diesmal ist eh alles anders irgendwie. Und check mir das mal so aus, und jetzt bin ich echt mega glücklich, und ich freue mich auch krass, wenn ich die Platte erstmal zu Hause habe in diesem größeren Format irgendwie. Also feiere ich auf jeden Fall
Ja,
ab.
Nice. Du hast es gerade ja schon angerissen. Solo, erzähl doch mal.
Naja, also im Endeffekt ist auch da so, also es gibt ja hier zum Beispiel auch keinen Track, der Solo heißt. Meistens ist ja so, dass es immer einen Albumtrack zum Albumtitel irgendwie gibt. So gibt es hier auch nicht. Gab es, glaube ich, noch nie auf einer Platte von mir. Ah, doch, doch, Rap Underdog, da gab es einen Track, Rap Underdog, stimmt. Nee, ich wollte eigentlich einfach ein kurzes Wort haben, das sich schön anhört. Und dann ist mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Solo fand ich halt einfach irgendwie schön. Und im Endeffekt passt es ganz gut, weil das Album ja teilweise schon auch immer sehr verkopft ist. Und es geht quasi bei dem Namen darum, dass den Film, den ich mir in meinem Kopf fahre, so mit dem muss ich mich beschäftigen und mit dem muss ich zurechtkommen, so, oder alles, was mich umgibt, irgendwie so. Klar, man hat irgendwie seine Freunde und was weiß ich so, aber man ist ja selber irgendwie für sich selber verantwortlich und deswegen bin ich halt schon immer solo in der Hinsicht unterwegs, so, weil ich damit schon immer klarkommen muss mit allem. Und ja, es gibt jetzt keine riesengroße Story dazu, so, aber das war es
Mein
eigentlich so.
erster,
Ja. Fand ich irgendwie schöner Name
ja,
irgendwie.
mein erster Hint war irgendwie, dass du keine Features drauf hast oder so,
Ach so.
oder vielleicht,
Oder dass ich jetzt, dass ich Single
genau, vielleicht wird es ein sehr
bin.
herzschmerziges Album. Ja,
Genau.
wie war denn,
Nee,
sorry,
aber
ja?
tatsächlich sind jetzt ein paar Features auch mit drauf,
Ja.
so, das ist ganz geil.
Ich weiß noch, wie du damals diesen Teaser rausgehauen hast, oder mit, wo man deine Features sehen konnte, aber halt nur die Augen von ihnen. Und
Ja.
es gibt wirklich 1 Million WhatsApp-Gruppen, Backspin-WhatsApp-Gruppen. Und eine davon ist halt so für Neuigkeiten und so weiter da. Und da wurde dann dieses Bild gepostet und alle haben gerätselt für irgendwie einen Newsbeitrag oder für einen Beitrag, wer denn wohl die Features waren. Und wir sind auf alle gekommen, bis auf Finn und Oliver Gottwald, weil sie halt nicht so nahe lagen.
Ja, die anderen sind halt leichter, so Curly, ich weiß, ich kann nicht. Curly hat, glaube ich, eine Brille auf, so auf dem
Und
Bild auch. Und Azim
und
J
seine
könnte man
Pupillen
schon
sind
auch
auch
erkennen, so.
Curly ähnlich groß auf dem Foto. So.
Ja, ist geil. Nee, aber ich bin da auch immer so, ich weiß nicht, ich denke mir halt auch immer, alle Sachen muss ich mir irgendwie selber so aus dem Hut ziehen, so was ich da irgendwie auch so an Promo mache, so, weil klar, Indie-Label, so, ich habe jetzt keine krasse Marketing-Agentur irgendwie hinter mir, so. Ich will ja auch immer meistens alles selber machen, so, und deswegen muss ich mir da immer so lustige Posts oder sowas ausdenken. Aber es macht auch Bock, so. Ich finde, man lernt da halt auch komplett dazu, so, wenn man halt einfach selber Sachen macht, vielleicht auch mal auf die Schnauze fällt, vielleicht auch mal einen Erfolg dadurch erzielt, so. Das finde ich eigentlich alles ganz geil.
Wie war denn für dich so das erste Feedback? Also du bekommst es jetzt wahrscheinlich so richtig in Schüben, weil du ja das Album gedrittelt hast. Aber da war ja sicherlich das Feedback zu der ersten Phase am spannendsten.
Ja, also klar, das ist schon auf jeden Fall, sind schon gewagte Tracks, sag ich mal, drauf, so jetzt, wenn man meine Diskografie anschaut oder anhört, so bis jetzt. Klar, es gibt immer Leute, aber im Endeffekt so stand ich am Anfang vor dem Punkt, so will ich jetzt immer das Gleiche machen, will ich jetzt immer die gleichen Leute abholen oder will ich mich, sag ich mal, ein bisschen öffnen, will ich mal ein bisschen mehr rumexperimentieren. Und will ich mal auch irgendwie vielleicht versuchen, neue Leute zu erreichen, so. Also man kann seine Fanbase immer abfrischen. Ich hätte jetzt gewusst, so, wenn ich jetzt ein Boom-Bap-Album mache, so, dass es wieder gut ankommt. Das Absurde daran ist ja auch gerade so, dadurch, dass dieser ganze Trap, sage ich mal, am Start ist, wenn man den jetzt so bezeichnen will, und diese cloudige Musik, ist es jetzt schon wieder so, jetzt habe ich gehört, so, dass jetzt Leute langsam wieder so auf den
Ja,
Boom-Bap-Film kommen und die das voll abfeiern, so,
darüber
Alter. Und
habe ich auch schon gesprochen.
als ich das gehört habe, dachte ich mir so, Alter, nicht dein Ernst. So, wenn ich jetzt so ein krasses Rap Underdog 2-Album geliefert hätte, so was so richtig assi
Ja.
dreckig ist, so. Aber pff, keine Ahnung, man kann es halt einfach auch nie so vorhersagen. Irgendwie, vielleicht baller ich ein Mixtape raus oder
Ja,
so, keine Ahnung.
Haze ist ja jetzt auch mit der Zwielicht-LP, was ja tiefster Boom-Bap ist, so, auf die 3 gegangen,
Na.
glaube ich. Also es kommt ja natürlich auch immer auf die Woche an, wann sowas veröffentlicht wird, aber
Na.
Charts sind ja eh so eine Sache, aber es zeigt ja im Ungefähren so, ne, wie gut etwas ankommt oder wie breit etwas verbreitet ist. So.
Ja, auch dieser Kwame, oder wie
Kwame,
spricht man ihn
glaube ich, Kwame. Ja.
Der ballert ja auch so, der ist ja auch jetzt ab und zu mal im Gespräch so mit seinen 90er-Tracks genau. Da so. Das finde ich, ich habe es mir auch mal einmal angehört, so habe einen Song oder zwei gehört, so fand ich schon auch geil. So. Es ist halt einfach ein rotziger, geiler Style. Bei ihm ist es dann schon halt ziemlich so 90er-mäßig, auch von seinem Flow her, so das ist nicht immer ganz mein Ding,
ja,
so, aber
auch nicht.
Hat schon geilen Style.
Ja, man
Style,
kennt ihn
so,
ja
auf jeden Fall.
Durch also Ace-T, weil er da auf Down mit drauf war. Und dann waren ja auch so ein paar Sachen drauf und er war auf der Ace-T-EP, glaube ich, auf jeden Track vertreten. Und da, das hat mir nicht so gefallen. Aber jetzt, wo er wirklich so auf diesem 90er-Sound, ich glaube auch Classic der Dicke hat produziert, den ich auch ganz gern mag. So das, was ich von kenne, ist auf jeden Fall gut.
Sammy gute... Deluxe hat doch auch einen produziert, oder?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber kann ich mir
doch,
gut vorstellen.
Ich glaub, Sammy Deluxe hat, glaube ich, tatsächlich den letzten Track von ihm produziert, wo es auch ein Video dazu gab. Da ist auch Afrop kurz im Video.
Er wird auf jeden Fall auch gut gepusht von der Hamburger Szene. So.
Ja, okay,
ja.
Cool.
Ja,
wo sind wir stehen?
Wir waren bei
genau, und
Feedback
dann,
und so, oder?
Ja. Genau, ja. Dann war ich halt irgendwann so weit, dass ich zufrieden war mit dem Album. Zuvor habe ich auch öfter mal gedacht, nee, das kann ich nicht bringen. Dann dachte ich mir wieder, yeah, ist mega geil. Dann hat wieder jemand nur einen Ton erwähnt, so, oh, ist dir das nicht so cheesy oder so. Dann war ich wieder so, ach, du hast recht. So, dann dachte wieder einer, ey, mach doch. Das hört sich doch mega geil. Dann war ich wieder so happy. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ey, Alter, ich habe die Songs jetzt produziert. So, wenn ich sie nicht geil finden würde, dann hätte ich sie auch erst gar nicht geschrieben oder was weiß ich. So, dann hätte ich nicht diesen
dann
Beat
sie
gepickt
so
oder was weiß ich.
So.
Eben, und deswegen muss ich jetzt halt, und ich stehe auch dahinter, aber natürlich so Leute, die jetzt irgendwie Rap Underdog oder Islom Mixtapes abgefeiert haben, die waren dann halt so, ja, wo ist der alte R? Sind die Oldschool Beats so? Und es gab krass viel positives Feedback so. Es haben mir so Leute geschrieben, die auch ältere Leute, die ich sehr schätze, weil die irgendwie Peil von Musik haben und auch Ästhetik so. Die haben mich irgendwie krass unterstützt, haben mein Album in die Insta Stories gepostet und so. Von denen habe ich eigentlich nie was gehört, nie habe ich von denen Feedback für mein Album irgendwie bekommen. So. Und die haben das halt irgendwie so gepusht. Auf der anderen Seite halt wieder irgendwelche kleinen Internet-Trolle, so, die haten es dann natürlich wieder ab. So. Aber wenn man, das Ding ist ja irgendwie, wenn man dann so checkt, bei YouTube zum Beispiel, Daumen hoch, Daumen runter, so, da ist immer noch viel mehr Positives als Negatives. Ja. Ding so. Aber der Mensch ist so eingestellt, irgendwie aus Urzeiten, sage ich mal, dass ihm negatives Zeug viel mehr ins Auge sticht, Gefahr quasi, in Ausrufezeichen, als jetzt positives. Das heißt, wenn du durch YouTube-Kommentare oder Instagram-Kommentare, da ist halt so ein Daumen hoch oder yeah oder mega nice, geht mal schneller durch, so als so ein Hater-Kommentar wie, springst du jetzt auch auf dem Zug mit auf und so, weißt du, was ich meine? Und dann ist halt so, gefühlt ist dann negativer, so,
ja. Also Ich selbst war auf jeden Fall auch überrascht, als dann die erste Single kam mit dem Video, so über die Hook und die Art und Weise und okay, fand das spannend und dann habe ich mir auch die Kommentare durchgelesen und so weiter und da wurde dann natürlich ganz schnell vor allem die Prinz Pi-Keule rausgeholt, weil es sehr nahe liegt, dass du auf keine Liebe release so und Prinz Pi sich in den letzten Jahren ja auch eher den größeren pathetischen Hooks und poppigen Hooks angenommen hat. Oder das wird ihm ja zumindest sehr gerne vorgeworfen. Und du hast, glaube ich, auch schon gesagt, dass es, oder in Frage gestellt, ob es überhaupt noch so wahrgenommen wird, dass man direkt dich mit Prinz Pi vergleichen muss. So möchte ich gar nicht. Aber du nimmst es ja auf jeden Fall wahr, was dann so die Menschen schreiben unter den Videos. Mir ist aber aufgefallen, was mir nicht häufig auffällt, dass es doch relativ konstruktiv war. Unter deinen Videos. Klar sind da viele, die sagen, oh nein, jetzt auch so schnulzig und oh Gott, mach mal wieder auf hart und so weiter. Aber es sind auch echt recht viele Kommentare da, die so irgendwie lang und breit erklären, warum sie das jetzt vielleicht nicht so gut finden, aber dass sie dir das gönnen und dass du gerne so weitermachen sollst und so weiter. Das fand ich irgendwie krass, also bemerkenswert, weil es mir nicht so häufig auffällt, dass die Fanbase dann doch so verständnisvoll ist, sag ich mal.
Aber das ist auch das Coole daran, so, das ist halt so meine Fanbase, irgendwie finde ich halt super, weil das sind jetzt keine Vollidioten, die jetzt schreiben, oh du Hurensohn oder keine Ahnung was so, sondern die sind halt dann so, auch wenn es ihnen nicht gefällt, so sind die dann halt noch so konstruktiv oder beschützen mich, sage ich mal, so vor anderen Kommentaren und versuchen mich da so irgendwie zu erklären, wo ich mir dann denke, so, yeah, Dicker, du hast es halt
Ja.
verstanden irgendwie so. Und das ist ja auch so auf meinen Konzerten so, wenn ich da jetzt in die erste, wenn ich die Leute da, sage ich mal, am Merchstand irgendwie treffe, um Sachen zu unterschreiben oder keine Ahnung, da sind die mir sympathisch so, das sind keine Vollidioten so. Und oftmals kommen diese Vollidioten, die dann irgendwie so Scheiße schreiben, ja immer nur dazu, wenn jetzt, sage ich mal, irgendein Hip-Hop-Magazin das postet so und irgendwelche Leute klicken darauf, die halt einfach nichts mit mir zu tun haben, die halt auf einem ganz anderen Film sind so. Und da ist dann halt schnell mal irgendein Diss so kurz hingeschrieben und dann wieder ausgemacht so irgendwie. Und ja, die muss man sich halt einfach irgendwie stellen so. Ich finde, mir ist es lieber, als wenn keine Kommentare unter einem Video sind, weil es irgendwie keine Leute so interessiert so. Ich weiß, ich habe selber gemerkt so, dadurch, dass ich jetzt halt irgendwie so kleine Zeit weg war, 2,5 Jahre oder so waren es jetzt ja auch so, dass ich mir schon, dass ich wieder hustlen muss, sage ich mal so, um mir irgendwie die Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen so. Deswegen, ich war auch am Anfang so, okay, krass, so, wir haben jetzt echt ein mega Video gemacht irgendwie. So, wieso wird es jetzt, wenn ich mir andere Songs anschaue, irgendwie so, wieso gibt es jetzt nicht gleich 200.000 Klicks so darauf so. Aber dann ist mir halt einfach aufgefallen, ey, ich habe echt jetzt eine längere Zeit so, also was heißt Pause gemacht? Ich habe mich um andere Dinge halt in meinem Leben gekümmert und ich konnte halt auch einfach keine Musik machen, weil ich halt irgendwie nicht inspiriert war. So, und dann wollte ich es auch nicht erzwingen, so, sondern ich habe schon immer gearbeitet auf jeden Fall. Aber da checkt man halt auch erstmal so, was eigentlich gerade so abgeht, so wer sich da die Klicks abgreift. Es gibt so 4, 5 Namen im Deutschrap, die halt momentan einfach so alles wegballern, so irgendwie. Und wenn der Vibe der ist, so, dann tue ich mir natürlich mit meinem Style schwerer. Zum Glück habe ich halt einfach immer eine stabile Fanbase, die mir auch treu sind, so irgendwie. Und allein das finde ich schon super geil. Und ey, man braucht sich auch gar nicht beschweren. So. Also ich habe jetzt auch, finde es nicht so krass viele Videoclicks, aber es sind immerhin schon ein paar Klicks und gestreamt wird geil. So. Also ich mache mir da immer gleich so überkrass den Kopf. So, aber eigentlich ist alles cool.
Ich hatte auch irgendwie dann so das Gefühl, als dann die Phase 2 rauskam, also du eröffnest das ja immer mit Videoauskopplung. Ich nehme an, dass zu Phase 3, nee, hast du glaube ich schon angekündigt, dass dann auch direkt ein Video kommt.
Genau, ja.
Da wurden dann die Kommentare laut, das ist jetzt nicht mehr poppig, aber das ist mir zu trappig. Was soll das? So, ne? Also einfach nicht
Ja.
zufriedenzustellen, dachte ich.
Ja, vor allem
Nimmst du dir sowas zu
so.
Herzen?
Ja, ich krieg diese Kommentare natürlich auch mit so. Also, man sagt mir immer, ich soll aufhören, Kommentare zu lesen, so. Aber das ist halt nun mal das erste Feedback, so, das ich bekomme. Auch wenn es irgendwelche 14-jährigen Akne-Kids sind, die irgendwie von ihrem Internet einen abhaten, so, und sich dann entwichsen über den Kommentar, so. Aber ich krieg das schon auch immer alles mit. Aber das war, also meistens fällt mir halt eben auf, so, dass die Leute halt keinen Peil haben, so. Die Leute haben halt irgendwie keinen Peil von Musik, so. Die beschäftigen sich erstens, die schreiben Kommentare, aber wissen nicht so, was geht's. Ich habe 2015 mit High as Fuck oder zuvor mit Durch so, habe ich schon auf Trap Beats gerappt so. Das ist jetzt für mich jetzt kein Neuland halt auch gewesen so. Und ich feiere den Sound schon ab so, aber ich habe jetzt auch keine Kopie erschaffen so von dem, was es halt schon gibt. Also es gibt klar Elemente wie irgendwelche Basslines oder Hi-Hats oder keine Ahnung oder vielleicht auch mal so einen gewissen Flow, der halt einfach gut funktioniert auf solchen Beats, so, den kann man schon verwenden, so, aber ich erzähle ja auch was ganz was anderes, so, und das ist halt dann auch immer so schade, wenn man, aber die Leute sind halt einfach so, die müssen halt auch immer alles irgendwie in eine Schublade stecken, um dann einfach das abzuhaken. Was sie nicht checken, so, können die irgendwie nicht so, ja, und es ist einfach schade, so, also, weiß nicht, weil, ja. Nervt halt auch teilweise einfach so, weil die Leute halt, wie gesagt, so einfach da schnell mal was ablassen, so, aber sich halt eigentlich nicht wirklich mit der Materie so beschäftigen. Ja.
Ja, aber wenn man sich aber wirklich den ersten Track von Phase 2 anhört, ich glaube Bomben ist es, dann
Ja.
finde ich, ist man ganz schnell zurück wieder beim, in Anführungszeichen, alten RDK. So, und Phase 3, ja, die dir, glaube ich, auch mit am liebsten gefällt. So. Hast du, ne?
Ja, voll. Und
am persönlichsten ist die, kommt dann auch wieder ganz nah dran, aber mit einem modernen Touch, finde ich so, was man so von dir gewohnt ist. Und ich glaube, da kommt dann auch jeder auf seine Kosten, der sich irgendwie bei den ersten beiden Videoauskopplungen in der Kommentarspalte irgendwie beschwert hat.
Alter, gestern habe ich so ein Live-Video gestartet.
Ich habe es gesehen, ne?
Ich da so einen Kommentar. Ja. Dann sehe ich da so einen Kommentar, Alter, da dachte ich mir so, du Bastard, Alter. Hat jemand ernsthaft geschrieben so, hey, Dicker, mach mal noch eine Wiedergutmachungsphase 4.
Habe ich gelesen. Ich war da so drin und habe mich so im Nachhinein, das habe ich dann so durchgeklickt. Und den Kommentar habe ich auch gelesen.
Alter, da war ich auch so, Mann, du Pisser, Mann. Ich fick meinen Kopf da so, mach so viele Tracks, Mann. Dann kommt wieder so ein Bastard.
Die dritte Phase noch gar nicht draußen.
Nee, gar nicht. Also, ja, und, oder beste auch so, diesen Uns geht's gut mit uns Track habe ich gestern auch live performt, schreibt jemand so, geil, der Track ist besser, oder dieser Track, na, was hat er geschrieben so, der Track ist besser als das ganze Album, wann kommt der? Ich so, Alter.
Ja, vielleicht verwirrt man aber auch Leute, die denken, jetzt ist es nur eine EP draußen, oder so.
Ja, das Ding
man
ist natürlich auch so.
Man muss sich ja
schon
aktiv verfolgen, damit, um das alles so zu checken.
Voll so, und ich habe auch voll oft so irgendwie Screenshots bekommen, so von Spotify, wo man halt, wo dann gefragt wird, so, ist es ein technischer Fehler so, oder wieso kann ich die Tracks da noch nicht anhören, so, und da muss ich halt immer erklären, nein, so, und klar, vielleicht habe ich mir auch teilweise ein bisschen ins Bein geschossen, so mit der Release-Strategie, weil es ja auch so ist, Leute, die das Album vorbestellt haben, sage ich mal, auf iTunes, war natürlich auch ein bisschen abgefuckt so, weil das Ding war, dass die, es gibt ja bei iTunes zum Beispiel, wenn man ein Album vorbestellt, immer so Instant-Grabs irgendwie. Die bekommt man dann immer, sind meistens irgendwie so 3 bis 5 Tracks irgendwie, die man dann einfach irgendwie
Doch,
immer...
Die man direkt schon bekommt, wenn man es vorbestellt, ne, damit man schon
mal
was hat.
Die man direkt schon bekommt irgendwie, ja. Und lustigerweise war das halt quasi genau die erste Phase, die ersten 5 Tracks. Deswegen sind die Leute, die bei iTunes das Album bestellt haben, eben irgendwie darauf haben gedacht, so dass sie dann auch zu jeder Phase die nächsten 5 Tracks bekommen. So. Und die war dann halt alle so, was? Phase 2 ist draußen, ich kann die Tracks noch nicht hören. So, ich so, ey, du hast das Album vorbestellt, so, es kommt 12. halt einfach am 2.3., ja. Am 12.3. So, und was jetzt draußen ist, sind eben diese Instant Grabs. So. Und das ist natürlich dann wieder so die andere Geschichte, die Schattenseite, sage ich mal, von so einer Release-Strategie, dass es halt viele Leute irgendwie nicht peilen, so. Aber muss man immer irgendwie, irgendwas ist
ja,
halt stimmt. Immer so.
Ne, man muss ja auch dann irgendwie im Kopf bewahren, dass die Leute sich dann nicht wirklich tagtäglich irgendwie damit beschäftigen und auch irgendwie verschiedene Release-Strategien und Art und Weisen irgendwie. Die kennen es halt so, freitags kommt das Album raus, wo ist es? So, ne?
Naja, voll. Ja, und diesmal kommt jedes, das ist, glaube ich, immer Montag, wo es released wird auch sogar, bei mir so. Ja, immer montags war es bis jetzt. Aber, ja, keine Ahnung, ich wollte einfach so ein bisschen weg von dieser typischen Ding so und einfach mal so ein bisschen gegen irgendwas Neues ausprobieren irgendwie und jetzt ist es halt
ja. So. Du hast ja irgendwie erzählt, dass du auch so eine Art ich fange nochmal anders an. Wie lange hast du jetzt wirklich aktiv an dem Album gearbeitet? Frag ich mal so. So, dass es losging, dass du irgendwie gesammelt hast und so weiter, Skizzen machen.
Wahrscheinlich so ein Jahr, 1,5 Jahre oder so.
Weil du im Juice-Interview auch schon davon erzählt hast, dass du irgendwie Schreibblockaden hattest und dich gefragt hast, ob das überhaupt Sinn macht, ob du weiter rappen sollst und so.
Ja, nee, also ein paar Tracks standen schon länger irgendwie. Die habe ich dann tatsächlich dann doch noch fürs Album verwendet. Bei mir ist immer so, ich bin da so ein bisschen chaotisch. Ich mache immer Demos, finde die super geil. Dann vergehen ein paar Wochen, dann verpeile ich die halt irgendwie in irgendwelchen Ordnern. Und dann war ich mal mit Max Mosley, der viele von diesen Demo-Beats gemacht hat, dran gesessen. Da haben wir uns diese Songs mal wieder angehört irgendwie. Und dann die so, Alter, die müssen wir auf jeden Fall fürs Album verwenden. Ach, den auch. Dann hatten wir halt schon einfach so 4, 5 Songs, die einfach schon so vor Ewigkeiten ready waren. Und die haben wir dann halt irgendwie dafür benutzt, haben die vielleicht hier und da noch so ein bisschen feingeschliffen. Ja, aber es ist, Ich wollte halt für das Album auch irgendwie was Neues machen. Jetzt hat Max Mosley alle beide, also meine letzten Alben komplett produziert irgendwie. Und ich wollte da nochmal einen anderen Touch mit rein bekommen. So. Und deswegen habe ich dann mit einem anderen Beat-Produzent, Jules Keimbacher, und seinem Kumpel Benedikt Meile, mit dem habe ich mich dann noch mal connected irgendwie. Und da haben wir eigentlich auch so, weiß nicht, 12, 13 Beats gebaut irgendwie zusammen in Mannheim, im Söhne Mannheim Studio. Da chillt der auf jeden Fall. Und ja, und dann haben wir uns da auch für, ich weiß nicht, wie viele Songs sind es, glaube ich, 6 Stück hat er produziert. Und ich finde einfach diese Mischung ganz geil irgendwie. Also diese Max Mosley Beats, die sind ja alle sehr sperrig und hart, aber die passen auch zu mir. Also ich verstehe mich, da ist es auch voll mein Vibe, aber oftmals wurde mir halt gesagt so, mach doch mal was ein bisschen leichter ist irgendwie so. Und ich habe mir das tatsächlich dieses Mal, auch wenn ich jetzt nicht immer drauf höre, so was mir Leute sagen, aber auch für mich selber mal zu Herzen genommen, um mal, sag ich mal, sowas etwas Leichteres, vielleicht auch etwas Eingängigeres, vielleicht auch ein bisschen Poppigeres zu machen, so, wo ich aber da auch dahinter stehen kann. So. Und da war dieser Jules Keimbacher halt einfach irgendwie die richtige Ansprechposition. So.
Ja.
Der richtige Ansprechpartner.
Die Leute sind immer so vorsichtig mit dem Wort Pop, was ich dann auch irgendwie, weil es immer direkt mit etwas Schlechten, etwas für die breite Masse assoziiert wird und so weiter. Aber dabei ist es ja, also für mich einfach nur populäre Musik. Also jede, klar, Rap, also Pop ist guter Pop, solange es gute Musik ist, so einfach, meiner Meinung nach.
Ey, zum Beispiel der Track, was du Liebe nennst, Pop. So ist halt für mich auch kein Rap-Track, es ist einfach ein Pop-Track, ja. Das ist ein Pop-Hit, ja. So. Mit Hip-Hop-Elementen eigentlich.
Ja, genau.
So. Und,
also, ich finde das dann auch überhaupt nicht schlimm, so. Ich feiere das eigentlich ab, weil ich weiß, dass jemand aus der Rap-Szene gerade das Radio infiltriert, so, und das finde ich halt dann nice, so einfach, ne? Ich muss es mir ja nicht 10 Stunden lang zu Hause anhören, auch wenn ich davon einen Ohrwurm habe. Wenn ich
gib zu, du hast es gemacht, Alter. Hast es bestimmt gemacht. Mit was du Liebe nennst. Nee, das sind richtig gut produzierte Songs halt einfach auch. Richtig geile Hooklines irgendwie einfach sich so in dein scheiß Hirn reinfressen. Und das finde ich schon eigentlich echt beachtlich so irgendwie. Das hat schon einen geilen Style.
Ja, du hast gerade schon Jules Keimbacher angesprochen. Wie kam es dazu? Also ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über ihn und wie du gerade schon meintest, der ist in den Naidu Herberger Studios und macht eigentlich relativ, ich nenne es jetzt mal große Sachen, also macht Filmmusik und produziert hier und da mit wie bei Xavier Naidu, bei Mark Forster, Crow, Imagine Dragons, also es sind schon alles Namen und obwohl er hier und da, ich meine, er hat für Crow ein bisschen was gemacht, aber ich glaube auf Rayop und für Schuko hat er ein bisschen was gemacht, aber halt auch Blockbuster-Kinofilme und so. Wie kam da dann die Connection zustande?
Kam einfach über meinen Verlag zustande so, und ich bin da halt an die herangetreten, habe gesagt so, ey, ich habe Bock auf was Neues, habt ihr irgendwie jemanden für mich in Aussicht oder kennt ihr jemanden, wo ihr denkt, dass es gut passen könnte irgendwie? Dann haben die eben gemeint, ja, der Jules so ist ein super nicer, sympathischer Kerl, so ist er auch mega, so. Also ich kenne eigentlich keinen Beat-Produzenten oder keinen Musiker, der so auf einem Good Vibe ist, so wie er irgendwie, und das war schon so für mich immer so, Alter, wie kann man die ganze Zeit so gut drauf sein irgendwie? Aber das drückt sich dann natürlich auch in seiner Musik halt aus, so. Und ich fand es echt mega geil, so die Sessions mit ihm und einfach auch, ich habe so ein paar Synthesizer von mir auch mitgenommen und dann waren wir da im Studio, haben eine Kippe nach der anderen gequalmt so, ab und zu hat uns sein Hund besucht und haben da die Beats gemacht so und mega nice. Also darum geht's mir natürlich auch immer, dass man halt einfach sich mit Leuten irgendwie connected so und einfach zusammen Musik macht so und was daraus entsteht so, ist dann halt einfach für mich schon mega geil so. Auch wenn es dann irgendwie vielleicht angegriffen wird, so dass diese Situation, sage ich mal, mit jemandem connected zu sein und mit jemandem was gemacht zu haben, das kann mir halt auch keiner nehmen dann so im Endeffekt irgendwie. Finde ich halt schon geil, so dieses soziale Ding halt auch.
Ich stelle jetzt mal also man soll es mir verzeihen, das ist eine sehr unjournalistische Frage, aber es ist mir egal, es ist mein Podcast. Kennst du das, wenn Menschen zu freundlich sind? Zu freundlich? So unangenehm zu freundlich?
Also gespielte, da muss man halt checken, so ob
das ist jetzt dann die
gespielt
Frage.
Ist oder ob das wirklich deren Vibe ist halt.
Ja, ich weiß es nicht, ob ich dann irgendwie zu ob ich im Durchschnitt zu schlecht gelaunt bin, ob wenn da jemand zu freundlich ist, obwohl ich bin nicht schlecht gelaunt, aber manchmal denke ich so, oh Mann, das war jetzt irgendwie ein Ticken zu freundlich, dass es mir fast unangenehm war, irgendwie gerade so bei fremden Leuten, wenn man so im Smalltalk ist oder wenn man
Sich eigentlich gar nicht kennt, halt einfach auch irgendwie so, ja. Ja, das analysiert man ja eigentlich mit einem gesunden, einer gesunden Menschenkenntnis halt sehr schnell, ob jetzt irgendwas so fake ist halt so. Als ich in, zum Beispiel in New York war, so, da sind die Amis, die da halt irgendwie in Shops arbeiten, halt alle so überkrass freundlich, so. Also du bist halt immer gleich der Homie von denen und so. Aber du checkst halt auch relativ schnell, dass es deren Verkaufsstrategie halt ist, so. Und, ja. Aber der Jules Kambacher ist wirklich einfach freundlich.
Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass er vielleicht zu freundlich ist.
Also. Ja, genau. Vielleicht ist er ja fake.
Ich kenne den nicht, aber ey, guck dir das mal ein bisschen genauer an, bitte.
Der wirkt mir schon sehr freundlich.
Ach ja.
Ja, geil. Ja.
Oliver Gottwald, der ja bei dir auf Funkeln mit drauf war, kennst du den auf, kennst du den aus Augsburg dann? Der ist ja, glaube ich, auch groß geworden.
Ja, also ich habe den tatsächlich davor noch niemals, also noch nie persönlich getroffen. So. Ich kannte halt so, also wenn hier in Augsburg jemand Musik macht irgendwie, dann kennt man den halt irgendwie. Und der hatte früher hat in einer Band gespielt, Anayo hieß die so, da kannte ich irgendwie ein paar Tracks einfach und dann habe ich von ihm so ein Live-Video gesehen irgendwie, da wurde er so auf so Kegelbahn-Konzerte, was weiß ich so und fand es irgendwie ganz geil, was er macht so, fand cool, wie er aussieht, wie er da steht so mit seiner Kippe und da irgendwie so sein Song singt irgendwie und da dachte ich mir, hey, ich finde es irgendwie geil, so die Locals halt auch irgendwie mitzunehmen, zu pushen, das ist auch cool für Augsburg einfach, dass da einfach so connected wird so und das, so kam das dann halt eben zustande. Da habe ich ihn gefragt, so ist er nach in Stuttgart waren wir dann da im Studio, ist er da mit seinem kleinen Auto hergefahren so und war überkrass heiß, er hat abgeschwitzt, das war super krass und dann haben wir da den Song halt recorded so und tatsächlich war halt auch die Ansage von uns so, Digga, wir wollen da jetzt keine cheesy Pop-Melodie, so, weil, sondern das, was du machen musst, sollte eigentlich so ein bisschen der Schmutz sein. Dadurch, dass der Beat eigentlich auch schon so sehr melodisch ist und sehr einfach, sage ich mal, so, muss jetzt da keine R&B-Hook so drauf, sondern du solltest einfach mal so ein bisschen, und dann hat er halt einfach so eklig gesungen, wie er nur konnte, so, was jetzt im Nachhinein auch schon irgendwie melodisch ist. Und so kam das eben zustande, ja.
Ist das eh so ein Ding, was dir am Herzen liegt, also Augsburg so ein bisschen zu pushen, weil du da ja auch in der Techno-Szene ein bisschen unterwegs bist? Also ihr habt ja so ein, ich weiß nicht, ist es eine Veranstaltungsreihe oder kann man es schon kollektiv nennen, Mondstaub?
Schrägstrich, also ist beides irgendwie so ein bisschen, also ich liebe halt so die Stadt auf jeden Fall. Das Problem ist hier halt einfach, es gibt super viele Leute, die hier am Start sind, auch krass viele kreative Leute so. Es gibt irgendwie Leute, die machen Jamie Foxx Film-Soundtracks, sind hier ansässig so. Es gibt irgendwie Leute, die machen seit Jahren so, auch wenn man es jetzt nicht so geil finden muss, so den Cobra 11 Soundtrack oder es gibt da wieder solche Leute, da krass kreative Leute. Wir haben unser Studio in einem Club. Der Club ist auch sehr bekannt bei Techno-Leuten und da wohnen drüber so Theaterleute, die auch richtig krass abgehen. So. Und es ist halt einfach so, hier geht so viel, aber hier ist so wenig connected und so will ich halt einfach so ein bisschen zeigen, so dass man sich halt gerne mal irgendwie mal zusammensetzen kann auf ein Bier oder keine Ahnung und sich mal irgendwie treffen kann, Musik zusammen machen kann. So, wenn hier Leute da sind, auch wenn jetzt nicht am Ende irgendwie was Krasses dabei rauskommt, so einfach das Connecten so und das vermisse ich hier halt einfach so ein bisschen und ja, bei mir ist halt eh immer so mehr Homie, also wenn ich Features mache, ist es halt meistens so mit Leuten, mit denen ich cool bin, als jetzt irgendwie, jetzt auch blöd wie Flair mit Rick Ross oder keine Ahnung,
hey,
oder
sagt,
halt
dass einfach so cool miteinander sind.
Ja, stimmt. Ja, aber ja, ich bin einfach so, bei mir zählt das Zwischenmenschliche halt einfach auch irgendwie so und das ja, ist da auf jeden Fall gegeben mit mir und Oliver so jetzt, auch wenn wir uns vorher nicht kannten, so, aber wir haben jetzt vor kurzem so eine Live-Session auch gemacht, so bei einem Radiosender irgendwie, und es ist immer alles eigentlich cool mit ihm.
Ist man dann irgendwo begrenzt, weil die Stadt dann also nicht mehr hergibt, einfach weil sie nicht so groß ist und dementsprechend nicht so einen großen Pool an Kreativen hat, sondern
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir denken, so wenn ich jetzt nach Berlin ziehen würde, so und da jetzt auch auf jeder Party tanzen oder keine Ahnung, auf jedem Event am Start sein würde, so ich kann mich sehr gut verkaufen, ich bin cool, glaube ich, kann ich von mir sagen, so dass ich da, sage ich mal, vielleicht auch sehr viel connecten könnte irgendwie, wenn ich da irgendwie mit Leuten zusammentreffen würde, irgendwie aus der Musikszene oder so. Aber auf der anderen Seite, immer wenn ich in Berlin bin und eben solche Events, so hat mich das auch ein bisschen immer abgefuckt. So. Es ist einfach immer dieses typische Standardgelaber, irgendwie, ja, kennst du den, ah, weißt du, dass der jetzt den macht, ah, weißt du, was der jetzt gemacht hat und so. Und eigentlich hat mich das auch eigentlich immer so ein bisschen gelangweilt. Deswegen, ich finde es immer ganz geil, wenn ich in Berlin bin, so. Aber in Augsburg, klar, hier geht nicht so viel, es ist eine kleine Stadt, so, aber die hat auf jeden Fall auch ihren Charme. Hier habe ich auch meine Ruhe, hier kann ich fokussiert mein Ding machen, ohne dass ich jetzt von allen Seiten irgendwie Input bekomme, oder da geht ja immer die ganze Zeit was ab, so. Finde ich hier eigentlich ganz, ganz entspannend irgendwie, und da habe ich einfach meine Ruhe und habe Zeit
Ja,
für
man ist
mich,
auch
so.
nicht einer von
Klar,
vielen
ja.
einfach, ne?
Ja, darum wird es mir
Ich
jetzt
meinte
gar
das
nicht
jetzt auch
so
gar nicht
gehen,
so als
aber
krasses Alleinstellungsmerkmal, sondern ich
ja.
meine, du bist ja jetzt quasi einer der paar Rapper, die Augsburg hat, aber in Berlin wärst du halt ein Rapper. So.
Stimmt, ja, stimmt. Ich war nie ein Rapper, nee. Ja, nee, du hast schon recht, klar, da ist ja von allem viel mehr da, so. Klar, hier könnte es noch ein paar mehr Clubs geben oder was weiß ich, so. Augsburg ist halt auch, klar, Bayern irgendwie, das ist alles noch sehr konservativ irgendwie, und hier ist halt einfach Sperrstunde um 5 Uhr und hier ist halt einfach irgendwie, gab's Dönerverbot
Was?
teilweise. Kennst du das Dönerverbot? Hast du
Was war
mitbekommen?
das?
Warte, ich hole mir ganz kurz eine Sekunde eine Kippe
Ja,
hier
mach das.
drüben. Warte, Moment.
Während Erdeka sich eine Kippe holt, nutze ich mal die Chance und
Hast es nicht.
doch, doch,
Oh, sorry, falls ich dir
nö,
jetzt
ich habe hier
reingequatscht.
gerade, ich dachte, du brauchst eine Sekunde länger. Ich wollte jetzt einfach mal eine kurze Ansage machen zwischendurch, weil wir
Ach
machen
so,
sowas
ja,
nie.
klar.
Nico und ich, wir reden zwar immer schön in unserem Podcast, aber wir beziehen die Hörer nicht mit ein. Das sollten wir vielleicht mal machen. Also ganz selten irgendwie
Okay.
tolle Servicehinweise, wie dass wir auch auf anderen Plattformen als auf Spotify sind. Oder wir haben auch mal überlegt, ob wir eine Playlist machen sollten zum Podcast oder eine Linkliste, wo wir dann irgendwie über die Dinge sammeln, ne, über die wir sprechen, damit man das mal nachvollziehen kann.
Ja.
Ja, und deswegen dachte ich, ich nutze mal die Chance und frage einfach mal so in die Runde, ob jemand das sich für sowas interessiert und ob wir sowas machen sollten. Und das habe ich ja jetzt hiermit, aber ja, jetzt bist du ja auch wieder da. Wir können
Ja.
weitermachen.
Ja, man könnte vielleicht sowas über, weiß nicht, Instagram Live oder sowas, könnte man sowas bestimmt auch machen, sodass die Leute da die Kommentare schreiben, du filmst dich, aber wir sind trotzdem irgendwie miteinander connect. Ah, oder ich
Ja,
weiß nicht,
es
wie
ist alles eine
technisch möglich
schwierige
ist
Liste. Ich habe jetzt
sowas.
auch schon überlegt, ob ich so eine, ich würde ganz gerne so eine Gruppe machen, so eine Art Release-Radar oder so, wo man sich dann über ein bisschen über Musik austauschen kann, mit ein paar Leuten, die man irgendwie kennt und schätzt. Und also gar nicht unbedingt, also nicht nur Rap, sondern wirklich querbeet, wo man sich so vorschlagen kann, was ist jetzt vor kurzem rausgekommen, warum ist das geil und so weiter und sich ein bisschen austauschen. Ich wollte aber nicht, dass man die Handynummer so quasi als Eintrittskarte nutzt und dass das so eine WhatsApp-Gruppe ist, wo dann jeder mit Nummer geleakt ist quasi.
Ja.
So, aber muss man da eine Facebook-Gruppe machen? Das ist aber auch wack irgendwie, Facebook.
Ich dachte mir auch so, das hat, glaube ich, Young Kira und Curly haben das mit ihrem Warum nicht Video gemacht. Die hatten da eben auch eine WhatsApp-Gruppe, so wo die ganzen kleinen Lakaien von Young Kira, irgendwelche Zockerleute, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da immer für Initialen da unter das Video geschrieben haben. Die waren auf jeden Fall alle deswegen da. Und da haben sie eben so eine fette WhatsApp-Gruppe gehabt, so, und haben da dann irgendwie das Video reingepostet, so, und die haben das dann halt alle so krass
Ja.
geshared, so, also. Aber ich dachte mir auch so, Alter, ich werde mir jetzt keine neue Handynummer zulegen, so wegen so einer Kacke, aber ich werde auch nicht mit meiner Nummer da reingehen, so, und werde dann vollgeballert mit irgendwelchen von irgendwelchen Teenies. So, aber ja.
Naja, also
Muss man
ist halt ein
ausloten,
bisschen
ne?
schwierig. Aber mal gucken, ich überlege mir was. Auch wenn hier jemand was weiß, darf er mich gerne anhauen, wie ich das am besten mache. Was ich noch ganz interessant fand, um mal wieder über dich zu reden, Weil darum geht es ja jetzt hier. Du hast angefangen, ein Buch zu schreiben vor 3 Jahren. Oder ist das so ein Kalor, den man sich erzählt?
Ja, Alter, das ist so ein das ist kein Schwachsinn. So, war halt auch so die erste Interviewfrage vom
Juice. Genau, der gute Arne hat das geführt und da habe ich das gelesen.
Genau, wann habe ich das denn gesagt? Ich denke mir das auch so, wann habe ich das denn gesagt? So, ich habe halt einfach so ein Textdokument habe ich halt
immer wieder am Start. Gut, Rapper halt mit alten Aussagen so zu attackieren.
Boah, das ist richtig abturnt, Alter. Ich hab mir gedacht, ja, ich schreibe jetzt mein Buch, ist doch easy so. Und dann habe ich halt so gecheckt, so, es ist nicht einfach nur ein Buch schreiben, so. Es ist halt eigentlich kompletter Schwachsinn. Ich habe kein Buch geschrieben. Ich habe nur so eine scheiß Text-Edit-Datei auf meinem MacBook, so. Und da ist eigentlich nichts drin, so. Also, ich muss, ja. Ist genauso wie diese Karottengeschichte.
Diese Lügenpresse, auf jeden Fall. Was verbreitet die Juice denn da? Ja. Ahne, meine Güte.
Ja.
Fühl dich angesprochen.
Lügenpresse.
Ja, gut, dann ist das ja eigentlich auch ganz schnell ad acta gelegt, das Thema.
Voll.
Scheiße. Aber du hast gesehen, ein paar Kurzgeschichten hast du gesammelt, meintest du, ne?
Nee, ich dachte mir halt einfach so, ich habe immer voll die Bilder im Kopf oder schieb voll meinen Film so und es ist halt immer schwieriger, sag ich mal, das Ganze in Reime zu packen, als das Ganze einfach mal so hinzuschreiben, wie man es eigentlich wirklich denkt, ohne dass man sich jetzt irgendeiner Beatstruktur anpassen muss. Vielleicht auch ein bisschen so Gedichte sind dann eher mal noch so der Style, so, aber so wirklich was zu schreiben, fände ich halt einfach mal auch mal ganz spannend. So, vielleicht mache ich das irgendwann mal, keine Ahnung, aber es ist halt einfach auch echt schon ein krasses Ding, so ein Buch zu schreiben.
Cool.
Also, ich will es mir natürlich auch jetzt nicht schreiben lassen von irgendjemandem und dann meinen Namen da drauf stempeln, sondern
ja, noch keine Autobiografie.
Irgendwann mal, aber nee.
In welche Richtung würde das denn gehen? Ich tippe jetzt mal nicht auf ein Kinderbuch.
Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich bin halt auch ein großer Fan von Charles Bukowski zum Beispiel so und habe da die Bücher am Start. Und bei ihm ist ja auch immer so, sind halt immer mehrere Kurzgeschichten meistens so, die halt einfach irgendwo in der Situation anfangen und irgendwo planlos aufhören. Aber so, man kann sich da so voll so reinfühlen so in diese Geschichten.
Es geht ja auch relativ häufig um irgendwie so eine Wut in sich, so ein bisschen Rebellion, ne?
Wut und abgefuckt und solche Geschichten und sowas fand ich eigentlich ganz spannend, halt einfach aus einer Sicht von irgendwelchen Leuten zu erzählen, was sie halt so irgendwie erleben irgendwie. Ich glaube, da kann ich mich ganz gut hineinversetzen irgendwie. Also jetzt, wenn ich mir das überlege, finde ich das eigentlich immer noch ganz geil so, aber ja, ich muss jetzt erstmal andere Sachen abpassen. Diese
Zeile von Döll, irgendwas wie Henry Chinaski, sprich, ich lass mir auch nach 4 mein Handy nicht abziehen oder so. Das ist, glaube ich, Henry Chinaski ist auf jeden Fall eine Titelfigur aus einem Charles Bukowski Buch.
Ah, echt?
Ich glaube, das Ende einer Jugend.
Okay.
Oder so. Ich hab's zu Hause aber noch nicht gelesen, muss ich gestehen.
Ja, und ich habe so 2, 3 Bücher, aber ich weiß nicht mehr gerade die Titel, also ich kann eigentlich gar nicht wirklich so behaupten, dass ich so krasser Fan bin, aber als ich die Sachen gelesen habe, so, ich bin eigentlich gar kein Bücherfan, so, also alle halbe Jahre kaufe ich mir mal irgendein Buch,
ewig. Ich hab's immer und ich lese es auch immer mal wieder, aber keine Ahnung, bis ich zu einem Buch greife, das hört sich so dumm an. Ich finde es auch ein bisschen dumm, aber ich denke dann immer so, ach nö, ich höre noch den Podcast, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin im Zug oder so und dann lese ich noch das. Irgendwie habe ich so ein Magazin irgendwie in der Hand, was Kurzweiliges, oder ich arbeite und die letzte Instanz dann immer, oder wenn ich keinen Kopfhörer mehr im Ohr haben kann oder sowas, dann nehme ich das Buch und dann ist es auch immer geil, aber dann sind irgendwie noch 20 Minuten Fahrt oder so übrig und dann muss man auch schon wieder aufhören. Oder ich nehme mir dann vor, irgendwie vorm Schlafengehen zu lesen. Also statt irgendwie in ein Display zu glotzen mit zugekniffenen Augen, so kriege ich aber auch selten hin, das durchzuziehen. Ich ärgere mich nur.
Aber das ist richtig geil so. Also da wird man auch richtig geil müde und kann richtig gechillt schlafen, so wenn man einfach liest. So. Da merkt man dann so, oh, okay. Aber kommt immer auf die Situation drauf an. Also im Urlaub, sage ich mal, wenn ich da mal irgendwann ein Buch dabei habe, so, dann bin ich schon am Start und ballert es komplett durch. So das letzte Buch, das ich gelesen habe, fand ich halt super interessant. Das hieß Die dunkle Seite des Mondes irgendwie. Und das hat mich halt irgendwie voll begeistert, weil es halt im Endeffekt darum ging. Es ging um einen Anwalt, der auf irgendeiner komischen Schamanenreise auf Pilzen halt hängen bleibt und dann irgendwie halt nur noch im Wald lebt so und Leute killt im Endeffekt. Und das fand ich halt richtig krass, so. Also es hat mich auch voll. Und da war ich dann auch so, fuck, Alter, am Ende des Buches war ich schon so, oh nein, jetzt ist halt das Buch zu Ende. Man kennt es ja vielleicht so von guten Serien, wo man sich dann irgendwann so in die Schauspieler oder eine Bezugsperson hat, so, und dann stirbt die vielleicht oder die Serie ist aus. Da bin ich schon echt auch immer ein bisschen sad, auch so, dass es halt jetzt zu Ende
Voll.
ist. Ja. Weil man ist so in der Story halt auch drin, so, man macht sich das auch irgendwie zu eigen oder denkt darüber nach, so, und ich finde das super krass und das macht man eigentlich viel zu wenig, so. Man checkt einfach lieber eher irgendwelche behinderten Stories von Leuten randommäßig aus oder so, wo ich mir denke, so, Alter, du verschwendest so viel Zeit. Und sowas kann ja auch sehr inspirierend sein, irgendwie so Bücher oder auch Serien finde ich inspirierend, die Bilder oder was gesprochen wird oder auch musikalisch irgendwie Soundtracks, so
Voll.
finde ich eigentlich
Ich
viel
habe
spannender.
gerade Mindhunter gesehen auf Netflix von
Habe
David
ich auch gesehen,
Fincher.
ja.
Ist ziemlich, also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und die haben zum Outro, wenn dann der Abspann kommt, haben die auch immer so Songs so aus den 70ern, 80ern, so von David
Ja,
Bowie
ja,
zum
ja.
Beispiel und sowas. Und da habe ich auch super viel rausgesamt und so weiter. Das war echt ein richtig guter Soundtrack. Jetzt.
Voll, Mindhunter hat mich auch krass
Ja.
überzeugt, so. Also ich bin auch so durch Zufall einfach, aber ich stehe halt auch auf so Crime-Serien so ein bisschen irgendwie und dann die erste Folge war so, naja, okay, was geht jetzt so? Und als dann irgendwie so dieser Ältere von beiden irgendwie auch dazu kommt, so, der war so für mich halt so ein nicer Dude. Dann habe ich es voll abgefeiert. So, also es gibt zwei Staffeln, glaube ich, oder drei,
Nee, ich
zwei.
glaube, es gibt nur eine,
Ich weiß gar
oder?
oder nur eine. Ich glaube, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich
Ja,
es geil.
ich
So,
habe
hat mich
direkt
auf jeden Fall
angefangen, danach
überzeugt.
Manhunt zu gucken, was in die gleiche Richtung geht. Also gib dir das mal vielleicht. Das ist
Das ist
übelst
geil,
geil. Das ist
oder?
auch so auf, ist auch so eine Crime-Serie. Es geht um das FBI wieder, um einen
Mhm.
Profiler und um einen Fall aus den 90ern aus den USA, der wirklich so passiert ist. Da hat jemand Briefbomben verschickt, so in Paketen. Und
Ah,
man
okay.
konnte einfach nicht
Krass.
checken, woher der kommt. Der hat das über ein Jahrzehnt oder so gemacht. Und dieser Profiler hat anhand von Briefen, die er verschickt hat, und der hat auch so ein Manifest in einer Tageszeitung in den USA veröffentlicht, dieser Attentäter, also quasi als das war eine Drohung. Entweder ihr veröffentlicht dieses 50 Seiten lange Manifest von mir, oder es werden wieder Bomben verschickt. Und dann wurde das veröffentlicht und anhand seiner Sprache, also linguistische Forensik, wurde herausgefunden, wer das geschrieben hat und so weiter, weil er so eine einzigartige
Ah,
Sprache hatte.
krass.
Und dann wurde dann, also
Okay, krass. Wurde er gefasst dann auch, oder? Also um nicht zu spoilern. Ja, okay, verstehe. Manhunt heißt einfach,
Manhunt Anne
oder?
Bomber, das ist die erste Staffel. Dieser Anne Bomber, so hieß dieser Attentäter oder so wurde er genannt. Genau, gib dir das mal.
Gibt's auch auf
Ja,
Netflix,
ist glaube ich
oder?
auch, er ist ein Netflix
Okay, krass.
Original. Und die befassen sich dann immer mit so wahren Kriminalitätsfällen. Genauso wie American Crime Stories, wo jetzt diese OJ-Story rausgekommen ist. Auch sehr gut.
Ja, was die beste Serie für mich war, so in letzter Zeit, die ist auch schon älter, ich bin dann sehr spät draufgestoßen, war Peaky
Das
Blinders,
habe ich
so, das war halt
angefangen,
auch
aber ich habe es
voll
dann
mein
irgendwie nicht mehr
Style.
weitergeguckt.
Alter, das finde ich halt krass, so, also auch der Style, so die ganze Zeit, wie sie Whisky trinken, saufen, sich prügeln, so, das hat mich einfach so krass reingezogen irgendwann, so in dieses Ding, so, dass ich mir halt auch irgendwann. Ich bin jetzt halt Whisky begeistert,
Ja,
so. Ich habe jetzt
läufst du mit
so bei so, war
Schiebermütze
so.
und Bügelfalthose durch Augsburg und.
Nee, nee, nee. Aber tatsächlich, ich habe dann auch einer Freundin von mir das gezeigt, so die Serie, die hat sich jetzt tatsächlich eine Schiebermütze gekauft, so. Und ich bin halt die ganze Zeit am Abchecken, so welcher Whisky halt so für mich der richtige ist. So kann es halt auch passieren. Jetzt finde ich halt Whisky voll geil
Ja.
irgendwie. Hab einen Flachmann bekommen, so, ist auch geiler Style, Flachmann mit Whisky, so kann man immer mal kurz, so, wenn man unterwegs ist, so einen Schluck nehmen, finde ich halt einfach der
Flachmänner sind
Hammer,
ja eh
so, ich
der
mag.
Profi-Tipp für Clubbesucher ohne Geld. So, habe ich auch eine Zeit lang gut
Naja,
durchgezogen.
voll. Echt, oder? Geil. Aber was hat es da drin? Wodka, oh.
Nee, ich hatte, was war da drin? Meistens war da Wodka drin, weil man den halt so gut kippen kann oder halt irgendwo ins Glas nochmal irgendwie bestellt sie halt, was weiß
Ja.
ich, eine Cola oder so. Weil das Ekelhafteste, was wir mal hatten im Flachmann, war Uso. Und dann, das war dann auch so,
Boah.
ich glaube, wir waren draußen, vielleicht war es sogar das Spektrum vor ein paar Jahren oder so. Und der ist dann so warm geworden. Und so warmer Uso.
Boah. So warmer Anis-Schnaps,
Alter,
Alter.
das
Das
ist
ist
so.
richtig so. Oh.
Das will sofort wieder raus aus dem Mund, so. Das ist so ekelhaft einfach.
So Anis, also Uso, Sambuca oder so, das hat einfach gar nicht meine Ecke. So, das finde ich echt so.
Küstennebel
Boah.
empfehle ich dir.
Bist du meinst da?
Küstennebel.
Küstennebel. Es ist.
Ja.
Ah, ist das. Was
Auch so
sagen
ein
gleich nochmal?
Anislikör mit so einem türkisen Label.
Ah.
Also.
Ah, ich kenne den, ich kenne den, weil lustigerweise gibt es hier bei uns in Augsburg eine Bar, die heißt Hallo Werner, und die kommt tatsächlich aus diesem aus diesem YouTube-Video, wo dieser
Ach.
Pufftyp dem eine ballert so, und da sagt der eine: Hallo
Ja,
Werner,
lass weiter gehen. Hallo Arschloch. Und lass weiter gehen.
und das
Kein
ist
Bock auf die
quasi so
Arschlöcher
eine,
hier oder sagt er, ne?
genau, und das ist tatsächlich so eine Hamburger Kiezkneipe hier in Augsburg. Die verkaufen auch meistens nur Astra so. Und die haben auch so diesen Küstennebel, dann haben sie
Gibt's
Möwenschiss,
da auch
heißt, glaube ich,
Helbing?
noch einen
So
Schnaps
ein
so.
Kümmelschnaps?
Oh, das muss ich mal gucken, wahrscheinlich. Aber das ist halt so echt so auf Hamburger-mäßig gemacht,
Dann
so irgendwie.
frag mal nach, ob die Kümmel haben. Das ist ein richtig korrekter Schnaps. Viele mögen den nicht, aber ich finde den super.
Also Kümmelschnaps mag ich auch voll gerne, so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das
Helbing heißt
dieser
er. Ja.
Helbing. Helbing ist,
Okay,
ja.
ansonsten, du spielst ja bald in
Ich muss
Hamburg, sonst
mal.
müssen wir den da mal auschecken.
Ja, voll. Aber weißt du, was auch richtig krass ist? So, das mögen vielleicht auch nicht viele, aber das habe ich in Köln, habe ich zum ersten Mal getrunken.
Oh,
Waldmeister Schnaps oder
nee.
Wald. Ist nicht
Nee.
so deins.
Da.
Alter, den habe ich getrunken so und hab so: Boah, mega geil, mega geil, mega geil. So voll süß, macht überhaupt nicht dicht so. Und irgendwann habe ich dann die Klatsche bekommen,
Da
so
kommen
bam.
gerade dunkle Erinnerungen hoch. Ich glaube,
Ah,
als ich
ja,
das
okay.
letzte Mal, ich war in Bremen mit meinem Freund und Kollegen Fion und da hat er mir die Bremer Ampel gezeigt. Da waren wir in irgendeiner Bar oder so und die Bremer Ampel stellt sich heraus, die kostet auch nur 1 Euro, einen schmalen oder 1,50 oder so. Und die Bremer Ampel sind drei Schnäpse, ein grüner, also Waldmeister, ein so ein roter Schnaps und ein saurer. So, der ist, und die muss man dann hintereinander so wegtrinken und da war dann Schluss auf jeden Fall bei mir. Das war, also weil es so süß eklig
Ah,
war, so
okay,
wie mit
verstehe.
16 und das so, da wird man immer so direkt schlecht, aber naja.
Kennst du dich aus in Bremen ein bisschen, oder weißt du irgendwie, weil
Also ich
ich.
komme aus der Nähe von Oldenburg, das ist ja direkt daneben und habe mal ein Jahr lang in Oldenburg gewohnt und dann auch eine Freundin häufig besucht in Bremen. Also ich war da ein paar Mal feiern, aber es geht so.
Weil ich feiere ja die Rapper Tyd Ill und Doubtboy,
Kannst du
finde
mir
ich halt
über
richtig
die mal ein
geil
bisschen
so.
mehr erzählen, weil die habe ich auch entdeckt so vor ein paar Wochen und so weiter und ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich finde sie zu Stellen nice, zu Stellen wieder richtig weird so. Wo kommen die her?
Ja, also ganz kurz, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du dich mit Bremen auskennst, weil der Tide Ill rappt immer dafür, dass er, davon, dass er sich ein Rollo kauft. Und das ist
Das
irgendwas
ist
zu
ein Rollo.
essen. Und ich weiß nicht,
Rollo
was es ist.
ist eine Art Dürüm, obwohl nee, es ist oder so eine Art
Ah.
Calzone eher. Würde ich behaupten,
Ah,
aber
okay,
in
ja.
Dürümform und der Teig ist dann auch wie so ein Pizzateig und der ist dann gefüllt wie eine Calzone, aber meistens so mit Döner oder so Kebab-Kram und
Ah, okay,
Tzatziki statt
verstehe.
Pizzasoße oder so oder halt eine Knoblauchsoße und dann nochmal mit Käse überbacken, diese Rolle. Das ist ein Rollo.
Boah, ist ja schon sehr killer, Alter. Oder hast du schon mal einen
Ja, also
ausgecheckt?
im Norden sind die auf jeden Fall verbreitet, so in den türkischen und arabischen Imbissen so. Aber hier in Hamburg ist mir das auch noch
Geil,
nicht begegnet. Das
Alter.
ist irgendwie. Also rund um Bremen.
Da muss ich den mal, wenn ich in Bremen bin, muss ich den mal abchecken. Nee, also ich habe die gefunden, tatsächlich auch wieder komplett über Umwege. So, ich habe einen Post von El Guni gesehen, der hat ein Video gepostet von diesem Donatello Schrägstrich Money Max. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist irgendwie Superstar, der Track oder so. Der chillt ab mit diesem KTM Shay oder ich weiß nicht, mit solchen Leuten irgendwie. Und darüber bin ich dann eben auf diesen Track Alles kostet Geld von Donatello und Tyd Ill gekommen. Kennst du den, wo sie ein Video dazu
Ich
gemacht
check's hier
haben?
gerade nebenbei aus, ob ich das kenne. Ich kenne nicht einen Track so, also besser, den habe ich ein paar Mal gehört, ansonsten nur so, ach nee, den kenne ich nicht. Ich kenne, pst, sag jetzt nichts. Den
Ja.
finde ich ziemlich nice.
Alter, ich hab diesen Ding gehört, so diesen Alles kostet Geld, so, und das ist halt komplett mein Film, so, das ist halt einfach so Triple Six Mafia South-mäßig auf Deutsch, so, und die rappen richtig krass, und darüber da fand ich so, dass dieser Donatello, so der erste Rapper, der rappt halt richtig krass tight, hat einen krassen Flow und auf einmal kommt dieser Tight Ills und ich dachte mir so, what the fuck, ja, so, was geht jetzt? Soll ich das jetzt irgendwie weird finden? Soll ich das krass finden?
Geht so aber genauso irgendwie
fand
wie
ich
mir.
So auch, wie der aussieht, super. Fand ich, wie sein Style, wie er aussieht, fand ich irgendwie dann so cool und fand dann auch so irgendwie den Rap auch irgendwie ganz interessant und daraufhin bin ich dann auf den Track Blütenzählen gestoßen. Den fand ich richtig krass, weil der Beat da so ballert. Darüber bin ich dann eben auf den Doubtboy gekommen, habe mir dann von denen diesen Sneakers-Song angehört. Den finde ich auch legendär und dann habe ich mir tatsächlich diese Platte R&B-Anarchie von denen auch geholt. So. Und ich finde so, die sind eigentlich, ja klar, also super trashig. Aber wenn man mal ganz genau drauf achtet, so haben die ja auch ein krasses Kunstpotenzial. Voll. Und es ist schon irgendwie auch sehr krass gemacht. Es ist weird, teilweise super unverständlich, aber die haben einen geilen Vibe, die scheißen halt auch komplett drauf. Und das mag ich halt sehr gerne auch.
Wenn man sich das gibt und gerade in dem Video schaut, wie sie sich bewegen, wie sie gekleidet sind, wie sie rappen oder singen und so weiter, die wissen schon ganz genau, was sie da machen. Und dass sie es auf jeden Fall ernst nehmen. Also so, das habe ich auf jeden Fall so im Gefühl, dass es jetzt irgendwie nicht irgendwie eine Parodie oder sowas sein soll auf irgendwas Bestehendes.
Ja.
Das steckt schon.
Nee, also wenn dann parodieren
ja,
die
genau.
sich selber. So in, also zum Beispiel bei dem Zack jetzt nicht so diese Dance-Moves, ja, die da am Start haben. Das ist jetzt nicht mal einfach nur blöd rumgetanzt, sondern das sind halt so einstudierte geile Dance-Moves, die die da irgendwie haben. So irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie die jetzt so improvisieren aus. Aber das sind so Moves dabei, da denke ich mir so, Dicker, das ist halt nicht so, ich meine, jetzt zappel jetzt mit meinen Händen rum, sondern das sind halt so Moves, als hätten die sich halt irgendwelche R&B-Tracks oder so, ja, die Tanzchoreografien hätten die so analysiert und dann so einfach nachgemacht. Das ist einfach der Hammer.
Mich hat er bekommen ab dem Part mit Pommes mit Mayo, ich schlag dich jetzt K.O., yayo. Also das war nice. Da musste ich auf jeden Fall lachen, aber da hatte er mich das, ab dem Punkt.
Aber ich finde es, dann gibt es noch diesen Lord of Champions heißt noch ein Track von Tight Ill, der rappt ja auch auf Englisch dann wieder, dann rappt er wieder auf Deutsch.
Geben,
so. Also das ist schon so eine klasse Blase und die haben jetzt, glaube ich, auch vor kurzem haben die ein Video auch wieder rausgebracht, die beiden, aber ich weiß nicht, da geht es darum, dass die Welt ein Puff ist und irgendwann fällt auch bei ihnen der Groschen oder keine Ahnung. Also aber auch irgendwie, ich finde die halt geil, weil sie so weird sind und einfach so drauf scheißen irgendwie. Teilweise finde ich so, dass das so die realeren, ja wie soll ich sagen, Cloud-Rap Artsy-mäßigen Leute sind halt irgendwie so, weil die scheißen, die ziehen sich da jetzt halt auch nicht so irgendwelche, was weiß ich, Supreme-Klamotten dazu an, so, sondern die fahren einfach so komplett ihr geiles Ding irgendwie.
Ja, ist aber eh immer so ein Ding, ne, wenn man das jetzt irgendwie so sagt, dass man das feiert und dann Freunden zeigt und so weiter und die dann auch so den Kopf schütteln und sagen so, ey, was hast du da jetzt ausgegraben und so und ach, kein Plan. Ich find's immer komisch, wenn man sich für Musik rechtfertigen muss, wenn man anderen irgendwie erzählen muss, warum man das jetzt, also klar kann man das erklären, warum man das gut findet, aber häufig kommt man in so eine verteidigende Position. Weißt du, was ich meine?
Voll so, obwohl man da gar nicht sein müsste, weil es ja nicht von einem selber die Musik so, oder man ist jetzt nicht der Manager von denen so und muss jetzt den Leuten die Mucke nahe bringen, aber ich bin da auch immer so, ich habe einen Kumpel.
Also vor, keine Ahnung, ein paar Jahren jemand versucht hat zu erklären, warum man Opernsänger von Young Huren jetzt nice findet oder so, ne?
Ja, ja, voll. Ich bin da auch immer so, ich habe einen Kumpel und wir treffen uns meistens nicht so, was Musik betrifft. Also das ist ein mega guter Kumpel so, aber der ist halt dann eher so auf dem Film irgendwie, der hört so Ami, R&B, teilweise so ein bisschen Dancehall und im Deutschrap hört er sich halt so die ganze Zeit irgendwie, ja, so Zeug rein, so, dass ich halt einfach nicht so geil finde. Und dann zeige ich ihm sowas halt und er so, Digga, das ist richtig behindert, was ist da dann geil? Ich so, bisschen behindert, Alter, das ist richtig gut ausgedachte Musik, wie kannst du denn so eine Scheiße, wo nichts dahinter steckt, geil finden, aber so ein Zeug, wo sich Leute in den Kopf machen, so nicht geil finden. So. Aber das ist halt immer so diese Diskussion irgendwie und das ist halt Geschmackssache einfach, klar. Aber ich bin da auch immer so, ich verteidige dann halt auch immer so die anderen Leute und muss das dann halt auch so.
Genau, voll viele Leute denken dann ja auch dann irgendwie, dass es irgendwie ein Angriff auf Rap sei oder so, weißt du? So fühlen sich dann direkt so, ey,
ja,
nein,
voll.
Das ist mein Hip-Hop, lass ihn in Ruhe und so weiter, ey. Ich bin immer cool damit, solange es Leute sind, die offensichtlich Teil der Szene sein wollen oder irgendwie da rauskommen und sich damit ein bisschen beschäftigt haben und sich nicht über etwas lustig machen, so, machen wollen, so, sondern Teil der ganzen Geschichte sein wollen. Das ist dann für mich dann legitim.
Voll. Und oftmals ja auch so, dass man Leuten was zeigt, so, sie finden es richtig scheiße, so, und dann irgendwann wollen sie dir einen Track von denen zeigen, so, und du denkst dir so, Digga, laber mich nicht voll, ich habe dir das schon vor Wochen gezeigt, so, jetzt kommst du mir damit an, nee, das hast du mir nicht gezeigt, so, das ist halt immer das Gleiche. Aber ich find's geil, so, wenn ich meinen Freundeskreis auch immer so damit infizieren kann mit so neuen Sachen, die ich auch irgendwie ausgrabe, so, ist irgendwie nice. Ja, ist
wirklich nice. Ja, jetzt wo du sagst, ich muss mir wirklich mal Gedanken machen um diese Release-Gruppe, so. Ich krieg das hin. Gut, wir quatschen hier auch schon fast anderthalb Stunden, sehe ich gerade.
Ja, ganz kurz noch, da habe ich eine kleine Anekdote. Ich glaube, Azim J hat mir mal erzählt, so dass er mit Lance Butters und noch irgendwie zwei anderen, die haben halt so eine Release-Hate-Gruppe. Also da wird immer was reingepostet. Und die haten so krass asozial über die Sachen ab. So. Also ich will nicht wissen, wer da schon so alles so sein Fett wegbekommt.
Ich auch nicht. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man das nicht weiß.
Nur an dieser Stelle.
Das kann ich mir auch extrem gut vorstellen bei den beiden.
Ja, Azim J und Lance Butters ist auf jeden Fall Hate.
Kennst du dieses Interview, was sie damals auch bei Nico gegeben haben, als die Welle rauskam?
Nee, das kenne ich, glaube ich, nicht. Nee, das hat mir.
Vielleicht die beiden gesehen, geben ja eh nicht so, also Lance noch weniger als Azim J, geben ja eh relativ wenig Interviews, aber die beiden sitzen da halt zusammen und auf der Welle sind sie ja eh so, ey, Anti-Deutschrap und einfach Frust ablassen irgendwie so. Oder nicht Frust, aber du weißt, was ich meine. Und dann.
Und dann
zerpflücken die da so viele Dinge und sind auch schön am Hayden. Das macht echt, ist schon lustig, den beiden dann zuzugucken. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei denen.
Ja.
Mit Azim J habe ich nur mal über Eminem und Jay-Z und so weiter geredet. Hat er auch nicht viel gute Worte für übrig gehabt.
Also ich habe mir ja letztens das Flair-Interview mit Ruth im Bentley reingezogen, so, da lässt Flair auf jeden Fall auch kein gutes Wort über Eminem stehen, so, der wird auch, aber Eminem ist einfach auch durch, sagen, so, ich verstehe auch gar nicht sowieso.
Ich habe auch schon in 3 Podcasts oder so, habe ich auch über Eminem abgelästert, also halt mit Azim J einmal und dann weiß ich gar nicht mehr, mit wem noch.
Super, vielleicht Eminem auch so zermattieren.
Unglaublich, was dieser Typ bei Eminem sagt, geht nicht. Ja, ey, komm. So, einfach.
Na, ist einfach so.
Aber ich gehe trotzdem auf das Konzert, ne?
Ja. Echt, oder? Das, sowas zieht man sich dann natürlich noch rein, so autounfallmäßig.
Ja, nee, was, gar nicht aus dem. Ich habe auch. Also, das Ding, es kostet ja auch irgendwie 100 Tacken oder so, dieses Konzert. Aber, keine Ahnung, das war meine erste CD, Eminem-Show, und ich gehe da ja auch nicht hin wegen den letzten 3 Alben oder so, sondern ich möchte den Typen einfach mal gesehen haben. Also ich...
Ja, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich
werde im Oktober, ist ja noch ewig hin, aber ich werde 27, also 26 bin ich jetzt.
Ah, genau, also genauso alt wie ich, weil tatsächlich war bei mir das auch die erste Eminem-Platte, so irgendwie. Was war da? War da nicht auch so Superstar?
Ja, Superstar war da drauf und oder nee, das heißt ja Superman, meinst du?
Superman, genau, ja, oder... Ja, es war halt eine kranke Platte.
White America, da waren nur die krassen Sachen drauf. So. Und ich habe auch ich habe auch diese Live-DVD davon dann auch direkt dazu bekommen, wo er in Detroit spielt, in so einem riesigen Stadion. Und das war, glaube ich, kann sein, dass ich Mist erzähle jetzt, aber das war nicht so weit weg von dem Haus seiner Mutter. Und das war die Zeit, wo er noch so übel Stress mit seiner Mutter hatte, mit Debbie. Und ich glaube, das war das größte Konzert, was er bis dato in seiner Karriere gespielt hat. Und dann steht er mit Proof auf der Bühne und Cleaning Up My Closet fängt so langsam an. Und die beiden fordern das Publikum auf, alle Mittelfinger in die Höhe zu strecken und Fuck You Debbie Debbie zu schreien. Und es halt so laut durch die Stadt. Und ich glaube, irgendjemand sagt es nachher noch irgendwie im Off, also so eine Kommentarsektion, oder ich habe es gelesen, dass man es bis zu dem Haus der Mutter hören konnte und so weiter. Und das ist so hart. Das ist richtig hart.
Alter, aber es gibt doch da auch so eine DVD, so eine legendäre, wo Dr. Dre ist am Start, Exhibit. Ja. Ah ja, genau, wo so fette Weedblätter am Start sind auch. Und es ist so eine überkrasse Bühne die ganze Zeit.
Snoop Dogg kommt auch so mit so einem mit so einem Mike. Warte, was war das denn noch? Ich glaube, er hat so eine Art Schlagring, aber das ist total vergoldet und so im Pimp-Style halt. So, und das ist sein Mikro. Und crazy.
Auch geil.
Ja, aber die Phase halt, ne? 50 Cent, Eminem, da sind wir. Also da bin ich auf jeden Fall groß geworden und war so total stoked von Rap.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Ach ja. Habe ich auch häufiger drüber gesprochen in letzter Zeit, über diese Zeit so.
Über diese alte, ja.
Ach ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob bei mir, das war halt so die Zeit, glaube ich, auch vor Deutschrap irgendwie so irgendwie. Ja,
weiß oder nicht, du bist doch auch so mit Agro dann groß geworden, oder? So auf bstadt.com rumhängen, sich die Mixtapes runterladen.
Ja, ja, voll, Alter.
Germanrapwitz.com.
Ja, stimmt, bstadt.com, Alter, genau.
Da hat man sich dann, keine Ahnung, ich habe bis heute noch ein Royal TS Live-Gig aus, oh, jetzt muss ich lügen, Hildesheim oder Gießen oder so, ein Live-Mitschnitt auf der Festplatte, ist noch in meinen iTunes drin, das wird mir immer direkt vorgeschlagen, weil ich es auf bstadt.com irgendwie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren runtergeladen habe. So, solche Dinge so hat man sich da runtergeladen und gegeben den ganzen Tag auf dem 128 Megabyte MP3-Player.
Ey, bei mir war es halt so krass, so auf der Realschule, wo ich damals war, so, da waren halt zwei so Dudes, die waren halt so krasse Agro-Fans, die hatten die ganze Zeit so diese roten Agro-Ansage Nummer 3 Shirts an und immer überall Sägeblatt, so immer alle, damals waren noch so diese, die waren so richtige Hip-Hopper, die hatten so Dada-Schuhe mit so Spinners Killer. Halt so auch am Start irgendwie und da waren halt so Sido-Unterschriften drauf und die waren halt so, wenn irgendjemand von euch Sido oder Agro Berlin hört, kriegt er direkt
wirklich,
auf die
Fresse. Wirklich, nur die
halt
das
so.
Hören durften.
Das war so, genau, das war so die Mentalität so und da irgendwann war ich dann so weit, dass ich mir das dann auch anhören durfte so und dann hat mich das halt voll angefixt. So, da war ja, auf jeden Fall. Also, nur homomäßig auf jeden Fall, aber ja, das war schon eine crazy Zeit, Alter. Bin ich so hängen geblieben auf der ganzen Mucke. Ich war auch letztens beim Punchline-Quiz, Alter, und ich habe echt richtig abgekackt, so. Aber tatsächlich, Lines aus der Zeit, so, da war ich halt so ohne Multiple Choice, Sido, King Orgasmus. Das wusste ich alles
wie,
so.
Wie bist du da rangegangen an das Punchline-Quiz? Arthur macht das ja auch immer relativ fies, so. Der versucht einen ja auch im Fallen zu locken, aber. Wenn man so, wenn man sich vorstellt, wie die einzelnen Rapper diese Zeilen rappen würden, finde ich, kommt man meistens drauf.
Ja, aber das Ding ist so, dass wenn du jetzt auf YouTube eine auscheckst und es lesen
kannst.
Ja, stimmt, kannst,
wenn das dir vorliest,
so monoton. Einiges fließt. Einfacher, wie wenn du da sitzt so und ein bisschen vielleicht auch nervös bist so und dann verpeilst du das so und der hat mir schon ein paar so Dinge reingehauen, so, wo ich halt einfach nicht wissen konnte. Die erste Line war halt direkt so, von der Sierra Kid EP, die am gleichen Tag rauskam, wie wo ich das Punchline-Quiz hatte. So, okay. Als hätte ich mir das jetzt noch kurz, um das zu analysieren, vorher reingegeben, falls er mir eine Frage darüber stellen konnte. So, Alter. Da war ich halt so, ah, fuck, Alter. Und, ja, der hat mir schon ein paar,
schon tief.
Manchmal, einmal war es, Dicke, einmal war es also rough und nicht also, so, wo ich mir gedacht habe, so, das wird dir Olsen
hat
nie
er beide
sagen.
Zur
so,
Auswahl gestellt.
Ah, warte, wie war das? Nee, ich glaube, ach, der hat nur Olsen gesagt.
Ah,
der hat
aber
nicht
es
Olsen
war ein Olsen Rough.
Der hat nur Olsen.
Von damals.
Und es war irgendwie, na, ich kann die Line halt auch nicht mehr. Dann war es irgendwie ein Prince Porno Song von 2003 oder keine Ahnung so. Und, na, ich habe, vielleicht schaust du es dir an, so. Aber ich habe auch gekackt auf jeden Fall.
Wurde ich gespoilert. Ja, ich guck's mal an, ich mag das Format.
Ich find's auch hammergeil, deswegen habe ich ja auch mitgemacht. Und ich dachte so, Alter, so schwer kann's ja wohl nicht sein. So, du kannst meine Bilanz dann checken auf jeden Fall.
Alles klar. Ich würde dann sagen, dann beenden wir mal unseren Smalltalk. Wir haben jetzt auch alles abgedeckt, was man sich so vorstellen kann, ne?
Ja, ich find's ja auch cool, so wenn man nicht die ganze Zeit über mich labert, so, sondern wenn man halt auch einfach so Themen aufgreift, so wo die Leute halt wirklich Bock haben, so sich jetzt so nebenbei reinzuziehen, so, weißt, das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen spannender, als jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, der Track und wie ist jetzt da irgendwie die Hook geschrieben worden oder so, was ich meine. Glaube ich, ganz geil.
Ja, ich bin mal gespannt, so häufig liest man da noch Kommentare, so, dass das dann, dass dieses Rumgequatsche, dieses Rumgeeiere, was dann null geplant ist, so häufig irgendwie besser ankommt, als dann irgendwie die ganzen Informationen, die man austauscht, und dann fragt man sich auch, wofür mache ich mir überhaupt die Arbeit hier, ne?
Nee, aber geil, ich finde sowas feiervoll. Vor allem, wir haben jetzt ja auch schon eineinhalb Stunden fast gequatscht, so. Ist ja easy. Wir sind bei 172 MB von meiner Sprachaufnahme.
172? Dann ist es doch das MP3-Format. Ich bin beim knappen Gigabyte. Ja.
Ach so, hätte ich
Nee,
das vorher
anscheinend
nochmal einstellen
irgendwie
müssen.
nicht, aber was soll's? Ach, das klären wir nach, das kriegen wir hin.
Ja,
Ja.
ja, ja.
Gut.
Okay.
Alles klar, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir haben ja gerade Freitag.
Wünsche ich
Und
dir auch,
einen
ja.
schönen Release der dritten Phase. Und wir sehen uns
Dankeschön.
dann hoffentlich in Hamburg, wenn du auf der Solo-Tour bist,
In
ne? Wann ist
Hamburg.
die noch gleich im April?
Ja, im April ist die Hamburg, weiß ich jetzt leider nicht das genaue
Weiß ich
Datum,
gerade auch nicht, aber
aber
check
irgendwo
das
im
aus.
April auf jeden
Falls
Fall.
wir so eine Linkliste erstellen, dann wird die dabei sein, die Tour.
Cool. Ja, ansonsten schreib mir einfach irgendwie, ob du vorbeikommen willst, oder dann checken wir es
Sweet,
aus.
alles klar. Gut.
Geil, alles
Dann
klar.
wünsche ich dir noch einen
Gut.
schönen Tag. Hau rein, mein Lieber. Ne?
Dir auch.
Ciao.
Bis dann. Ciao. Backspin. Backspin. Backspin.